Paul, wenn du Bilder hast, kannst du die sehr gerne in die Kamera halten, ne?
Ja, okay.
Damit wir einfach nur wissen, welche Bilder es sind und du schickst sie dann dem Conny, dass er weiß, welche Bilder wann wo kommen.
Conny@alarmstufebeige.de.
Ich bin gerade genau am Aussuchen, dass es nicht zu viel und nicht zu wenig ist und die prägnanten und dass man es aber auch für die Podcast-Hörer relativ gut erklärt.
Aber du brauchst ein bisschen mehr Mikrofondisziplin.
Ja, ich weiß, ich habe es gerade
absichtlich. Das finde ich ganz zauberhaft.
I'm ready, whenever you are.
Ja, ja.
No. Okay, du weißt auch, warum du heute hier bist?
Ja.
Ich weiß nämlich nicht genau. Das hat der Conny mit dir ausgemacht.
Macht ja nichts. Es geht ums Fliegen allgemein.
Ja, okay, das ist schön.
So, Jingle ab. Herzlich willkommen zu Alarmstufe B. Ich wollte schon Stufo sagen, weil der Paul hier sitzt.
Ja.
Alarmstufe B, Folge
39.
Danke nochmal für das Remembern.
Ja.
Folge 39. Wir sitzen hier jetzt zu dritt und ihr seid nicht im falschen Format. Der Paul ist hier zu Gast. Hallo Paul.
Hallo.
Hallo Micha.
Hallo.
Und auf vielfachen Hörerwunsch tatsächlich und weil wir neulich privat über ein Erlebnis von dir geschnackt haben, müssen wir jetzt die nächste Stunde über das Fliegen sprechen, weil du bist ja
müssen wir.
Ja, müssen. Ja. Und Micha weiß
die
davon
Fans
nichts.
Die Fans zwingen uns.
Nein, ich will das. Ich will also, das auch, okay. Weil ich liebe ja Fliegen. Ich bin ja, ich fliege gerne im Airliner.
Flugfreund, ja.
Ich bin Freund des Fliegens, ja. Ich lese sogar den Aerotelegraph regelmäßig und die Flugrevue.
Du bist im Gegensatz zu vielen Leuten, die eher Reisefans sind und das Fliegen als notwendiges Übel quasi akzeptiert haben. Im Rahmen der Reiselust, bist du tatsächlich ja auch Flugfreund. Das heißt, bei dir beginnt quasi schon der Urlaub, wenn du irgendwie beim Security-Check deinen Gürtel ausziehen musst.
Mein Urlaub beginnt schon, wenn ich in den Transfer zum Flughafen steige.
Ja?
Ja. Und ich bin immer mega aufgeregt, und weil ich es aber irgendwie auch toll finde. Und ich sitze gerne in großen Flugzeugen und und dann denke ich aber irgendwie nur nach 6 Stunden, jetzt ist es aber auch mal gut. Ich gucke tatsächlich auch gar nicht so viele Filme an Bord. Ich gucke nämlich meistens irgendwie das Onboard-Programm oder aus dem Fenster. Ich gucke immer gerne, wo sind wir, wie hoch sind wir, wie schnell sind wir, wie viel Uhr ist es am Ziel, wie viel Uhr ist es zu Hause, wie kalt ist es draußen und so weiter und so fort.
Der Conny ist quasi wie bei Up in the Air mit George Clooney. Alles, was sie am Fliegen und Reisen hassen, liebe ich.
Ich liebe es.
Die klimatisierte Luft, die zu engen Sitze,
engen
das portionierte Klos. Essen.
Also wir hatten einmal zu enge Sitze tatsächlich. Da sind wir nach New York geflogen mit der Singapore Airlines und wir sind, ich lieb ja Großraumflugzeuge, den A380, tolles Flugzeug, aber ich mag auch die 747. Und da sind wir irgendwie, weil wir Daniel kennt da jemanden, und da haben wir neue Plätze gekriegt, und da saßen wir quasi am Notausgang. Das ist aber das Problem, das ist okay, wenn du ein Schlankmops bist, so wie der Paul, wenn du aber ein Freund des frittiertem Essen bist, ja, und des schnellen frittierten Essens, auch gerne mal nachts mit deinem Löffel ins Nutella-Glas greifst, hast du da schon Probleme, weil die Lehnen sind ja fest. So, und dann quetschst du dich in diesen Sitz rein und bist dankbar, wenn dieser Gürt, ja.
Aber was hat das mit Notausgang zu tun?
Weil du vorne mehr Platz hast keine Leute mehr vor dir.
Aber, also,
aber die Reihen sind einfach, haben feste Läden. Das heißt, da hast du
die
nicht
Breite.
Mal.
Breite.
Ja.
Ich fand's aber geil, weil du konntest auch mal aufstehen und dieser Raum vor dir, da konntest du dich nochmal so hinstellen.
Ja, aber
mal.
Bei mir war ja so.
Also exklusiv schon fast, weil es stellt sich ja einfach keiner so vor dich so einfach
bei
so.
Bei mir war aber schon eher so die Nummer, ich sitze und ich bleibe, weil hier komme ich nie wieder raus. Aha. Und weißt du, was ganz schlimm ist, wenn dein Gürtel nicht richtig fest ist und die Hose rutscht dir vom Arsch und du weißt gar nicht, wie du jetzt aufstehst, also wenn du dich aus diesem Sitz rausquälst, dann weißt du ganz genau, dass hinter dir 67 Reihen sehen, und wenn es doof läuft, gucken sie alle auf deinen Arsch, der gerade hinten rausguckt. Das ist so ein Problem. Aber gut, ich sitze lieber weiter hinten.
Du bist auch nicht der Typ Flugzeugjogginghose, oder? Weil
nee,
es gibt ja zwei
das
Typen
geht
von
gar
Leuten.
Nicht. Nein, einmal, geht gar nicht. Nein,
einmal
nein,
die
nein,
Leute, die wie ich mit anständiger Kleidung in Flieger gehen, und manche sagen, okay, ich muss ja jetzt irgendwie 16 Stunden am Stück rumhocken, das mache ich dann mal nur zu Hause auf der Couch, deshalb nehme ich das gleiche Outfit und komme dann so in Jogginghose und Flipflop.
Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, wenn du auf ein Upgrade hoffst, dann gehst du nicht in deiner Jogginghose zum Flughafen.
Sehr gut,
ist so. Ich hatte schon zweimal das Glück.
Ich hatte noch nie ein Upgrade.
Doch, hatte ich schon.
Echt?
Ja. Und ich finde,
muss mir da sowas Spezielles
Nee, du musst einfach
sagen,
nur
am Schalter. Brauchst du einen Ring von der Pilotengilde oder sowas? Also, oder so ein geheimer Handschlag?
Also wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal den Flug nach New York, der Singapore Airlines, der geht um 8.30 Uhr von Frankfurt aus. Ja. Ne? So. Und dann ist um 5 Uhr geht der Check-in auf. Rat mal, wer um 10 vor 5 da schon steht.
Ich. Ja, natürlich. Ja,
klar. Weil ich das nicht ertragen könnte, dass der Flieger, wenn er überbucht ist, und dann ich habe einfach Angst, nicht mitzukommen. Außerdem liebe ich das, dann bist du schnell durch die Sicherheitskontrolle durch, hast dein, ich habe immer die 4S auf meinem Ticket, ist nochmal extra Security, für alle, die es nicht wissen. 4S heißt, bevor du geboardet wirst, zieh dich nochmal die Bundespolizei raus, guck nochmal an dein Handgepäck. Echt? Und wünsch dir einen schönen Tag, habe ich ganz oft schon gehabt. Ist aber gar nicht weiter schlimm. Weil da passiert dir nichts.
Ich habe das auch immer, so. Weil die von meinem Kameraequipment Abstriche machen, ob ich da Sprengstoff drin habe.
Genau.
Weil du anscheinend die Objektive nicht durchleuchten kannst.
Und ich mag das einfach dann schon, hinter der Sicherheitskontrolle irgendwo da zu sitzen, nochmal schön zu frühstücken, von mir aus noch ein Käffchen. Noch ein
erste Urlaubsbudget umzusetzen.
Ja, natürlich. Aber das ist doch, das gehört doch dazu, also für mich. Aber der Paul fliegt ja jetzt keine 747, die ich übrigens auch toll finde, bei der Lufthansa ganz hinten, letzte Reihe, hast hinter dir keine Wand, großartige Sitze, sind da nur Zweiersitze anstatt Dreierreihen, super. Seatguru.com sagt dir das.
Eine kleine Frage, wir kommen gleich auf dich, Paul, okay. Aber jetzt nochmal zum Thema Notausgang, du hast doch dann überhaupt keinen Monitor vor
dir. Doch, der ist ja auch im Sitzen, den fährst du aus, wie das Tablett, und wenn du eine Wampe hast, wie ich, hast du echt, das schwitzt du Blut und Wasser, und das Schöne ist, bei Airbus-Flugzeugen, zumindest bei den neuen und
also
den
Notausgang modernen, doch nicht empfehlen.
Für mich nicht. Also okay. Unser Ding wäre es nicht, Mischa. Aber du kannst bei Airbus, die zumindest war es im A380 so, kannst du den Tisch, den kannst du nochmal umklappen, sodass du nur einen halben Tisch hast. Dann passt es auch mit der Wampe.
Aber du darfst als Erster die Rutsche runter, wenn was passiert.
Toll. Ich möchte aber nicht, dass was passiert.
Außer du siehst dich nicht imstande, diese Anweisung zu folgen. Also im Sinne, du
was bist, für ein Film war das?
Fight Club, ja. Genau. Dann kannst du die Flugbegleiterin darum bitten, einen anderen Platz zu bekommen.
Siehst du
mal. Ja, wir sind aber leider überbucht. Das ist jetzt ihr Platz. Ihr habt nur noch was in der First frei. Alles klar, schönen Dank. Tschüss. Ja, First bin ich noch nie geflogen. Eco Plus war das Höchste. Nee. Was ich. Aber mochte ich auch. Mochte ich sehr. Bin ich, was hat der Pilot damals gemeint, weil wir ein bisschen später raus sind, das nördlichste Routing, was es auf dieser Strecke gibt, 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt. Das führt mich doch schon jetzt langsam mehr Richtung Paul. Du fliegst ja keine 747, du fliegst keinen A330, 350, du fliegst Kleinpropeller-Maschinchen, und wir sind ja auch schon mal zusammen, wir vier, Stenger, Mischa, ja. Du und ich sind ja auch schon mal geflogen.
Das war ein Abenteuer.
Das war großartig. Das hat so einen Spaß gemacht.
Ein Flieger, fast so alt wie ich selbst, als wenn ich eine in einem alten Renault R4 mit einem Katapult über den Spessart schleudert. So war das ungefähr.
Aber der Paul hat auch schon mal gesagt, eigentlich ist es auch nichts anderes, weil ein Flugzeugmotor ist ja nicht weit entfernt von einem Fiat-Motor, hast du mal gesagt.
Ja, ist auch
ja gut,
so.
Du musst ja nur einen Propeller drehen, ne? Also ja. Der Propeller muss sich drehen. Das ist das, was passieren muss.
Was fliegst du denn, Paul? Sag mal eine.
Ja, also wie gesagt, in meinem wirklichen Leben mache ich auch noch ein bisschen Hobbypilot. Und bin auch Fluglehrer auch unter anderem. Und es sind halt vor allem Einpropellermaschinen. Genau. Es gibt ja verschiedene Sparten. Wir haben ja angefangen mit Airliner-Flugzeugen. Auch interessante Sparte. Können wir auch noch gerne 2, 3 Sätze zu verlieren. Und die Sparte, die ich mache, ich bin vom Segelflug gekommen. Das ist quasi Flugzeuge ohne Motor vorne.
Da hätte ich Angst drin.
Und danach kannst du halt weiter auch upgraden oder direkt dahin gehen. Das ist quasi einfache Cessna oder Piper Motorflugzeug.
Aber Conny, siehst du mal so, da kann nichts ausfallen.
Ja, aber
beim Segelflugzeug, ja. Wenn kein Motor dran ist, kann er nicht ausfallen.
Aber ich habe das Gefühl, dass das irgendwie ohne Motor uncool ist. Also erstmal habe ich, ich weiß nicht, dann hast du so diese Kapsel, ist da frisch Luft drin? Ich habe immer das Gefühl, da kannst du nicht drin atmen.
Du atmest da Luft aus Dosen, Conny.
Nein, also was ich einfach mir immer so vorstelle, du hast dieses Ding, sitzt da drinnen, diese Kuppel schließt sich, und dann habe ich, weiß nicht, habe ich schon Atemnot. In der Cessna oder Piper oder was
konntest
das war.
Du das Fenster
da konntest du das Fenster aufmachen. Da war ein Aschenbecherchen, das fand ich ganz hübsch eigentlich.
Ja, weil das Ding noch so alt war, dass es einfach Usus war, dass du da drin gequalmt hast.
Ich durfte ja nicht qualmen da drinnen. Aber,
ja, Gott sei Dank, weil es war nämlich für uns vier gerade noch eine Handvoll Luft weniger und wir wären einfach erstickt da drin.
Aber da hat es ja diese Frischluftzirkulation von oben, also wie aus dem Auto du das kennst, wo dann noch so ein Febrés Frischluft
so ein Duftbaum
würde.
Dran.
Hat man das im Dingsbums, im, wie heißt es, Segelflieger
also
auch?
Also du hast ja im Auto auch in der Kabine, Anführungszeichen, genug Luft, genauso hast du im Flieger ähnlich Luft, und du hast natürlich Luftzufuhr, und du hast auch je nach Modell unterschiedliche Belüftungssysteme, heiß, kalt, Klimaanlage, was auch immer, je nachdem, was für ein Flugzeugtyp.
Ah.
Ja.
Was ich toll fand in der Piper, da war ja für alles auch ein Anschluss da, ne? Ein Autoradio kannst du da auch einfach anschließen, oder?
Ja, also das ist Zigarettenanzünder, Mod ist theoretisch. Ist
eigentlich mein Fluggerät.
Ist drin. Es ist auch wirklich, weil viele Menschen denken ja, oh, das ist was mega spektakuläres. Also ist es mit Sicherheit schon ein bisschen, aber es ist kein krasser Unterschied zwischen Auto. Ja? Es hat halt Flügel und bewegt sich in 3D mehr als in 2D gefühlt.
Naja.
Ja, ne? Aber
ich bin trotzdem froh, dass nicht jeder Dödel, der da draußen Auto fahren darf, noch zu mit dem Flieger unterwegs ist.
Also es ist schon noch theoretisch und praktisch etwas herausfordernd als ein Autoführerschein. Ja, aber es ist nichts, was man nicht durch genug Motivation und ein bisschen Fähigkeiten und sage ich mal, Lernen von Theorie nicht auch irgendwie mal schaffen kann und auch bezahlen könnte.
Also ich habe neulich hier auf meinem Studiocomputer mir aus Langeweile weil ich so einen Spielepass habe, den neuen Flugsimulator runtergeladen und habe auf YouTube Einführungskurse mir gegeben, die ja wirklich elendig lang dauern und als Mensch mit wenig Geduld ist das jetzt nicht so, aber egal. So, und dann bin ich losgeflogen mit so einer Cessna in Kassel-Calden, weil my home is my castle, you know, und bin tatsächlich einen halben Kilometer geflogen, bevor ich einfach zu Boden gestürzt bin, weil ich es einfach nicht auf die Kette bekommen habe.
Ja.
Das also alleine schon Landeklappen und Bremsen, ja. Und da musst du trimmen, die Trimmung braucht irgendwas und das ist ja. Also ich habe einfach gehofft, boah geil, ich lehne mich jetzt zurück, drücke auf Up für hoch und Down für nein.
Das ist ein Simulator, Herr Conny, ne?
Ja, ja, SimCity 4 war auch ein Simulator, da habe ich ein Fusionskraftwerk hingestellt, hallo?
Ja, okay.
Da kannst du ein Atomkraftwerk in die Stadt stellen und eine grüne Wiese drumherum und alles ist gut.
Die Leute sind zufrieden.
Ne? Ja, genau, so ist es. Nee, aber das ist schon sehr anspruchsvoll.
Also du, da ich ja Fluglehrer bin, kann ich dazu auch so ein bisschen erzählen, wie ein normalsterblicher Zuhörer, der da draußen gerade zuhört, mit Sicherheit es hinkriegen würde, einfach ein Flugzeug auf jeden Fall mal geradeaus zu fliegen und es vielleicht auch schaffen wird, also jeder Mensch wird es irgendwie schaffen, ein Flugzeug so auf den Boden zu bekommen, dass es nicht mit dem Rücken auf dem Kopf landet, sondern dass du auf dem Feld eine Notlandung machen kannst.
Ich glaube, wenn du genug Platz hast und
genug Geduld,
langsam runterkommen zu lassen, vielleicht, und wenn jetzt nicht gerade Orkanböen sind oder
genau,
sowas.
Genau, dann schafft das wirklich jeder.
Also ich habe ja auch schon mal, ich habe eine 747 und einen Airbus A320 in einem Flug, also in so einem Cockpit-Flugsimulator.
Ja, ja, ja. Habe ich auch schon mal gemacht.
Die ganzen Instrumente hast und
da sitzt aber ein Typ dabei, der ist halt Verkehrspilot und erklärt dir das alles nochmal. Ja, ne?
Der Navigator, der hat an der Seite gesessen.
Ich hatte Glück, als ich das am Frankfurt am Flughafen, ich habe das geschenkt bekommen. Mhm. Ich war, das geht 1,5 Stunden und ich hatte aber das Glück, dass noch ein Typ den gleichen Slot gebucht hatte, das heißt, ich war erst 1,5 Stunden Co-Pilot. Und dann war ich 1,5 Stunden Pilot und so wurde es getauscht. Mhm. Kriegst du eine schöne DVD dazu. Und das war einfach abgefahren. Ne? Also wenn du da. Aber ich habe immer gedacht, das ist ganz easy, weil das ist ja ein Computer, der fliegt von alleine. Wenn du mit diesem Stick, das ist ja das Fly-by-Wire-System, glaube ich, wenn ich da im Thema bin, wenn du da diese Verzögerung, diese. Oh, das ist jetzt Wahnsinn.
Gut, das ist halt ein bisschen Massenträgheit. Ne? Das Ding braucht ein bisschen, bis es reagiert.
Habe ich übrigens auch immer Angst.
Wenn du einen Impuls hast in eine Richtung, dauert es eine Weile, bis er aus dem wieder raus
ist. Da habe ich auch immer Angst, wenn ich in so einem Flieger sitze, der so voll ist. Und dann die berechnen jetzt das Gewicht und ich sitze hier mit Übergewicht. Und dann denke ich, okay, hier sind auch 5 Kinder an Bord, das gleicht es wieder aus. Das sind wirklich meine Gedanken.
Ja, also
das sind meine Gedanken. Ich bin auch echt froh.
Ey, lass uns zur Not ein bisschen Sprit ab, Conny.
Ja, super, super. Freue ich mich.
Ja, Gewicht spielt mit Sicherheit eine wichtige Rolle in der Fliegerei.
Wir hatten doch Übergewicht in dem Flieger, oder? Nein. Gut.
Wir haben keine
hatte ich Angst. Ich hatte mal einen Fahrstuhl.
Da war hinten dran, war da bestimmt noch einen halben Kubik mehr der Kofferraum.
Im Fahrstuhl hatten wir mal Übergewicht, da hatte ich auch Angst.
Je nach Flugzeugklasse darfst du mehr oder auch weniger mitnehmen.
Ja,
genau.
Okay.
Und das rechnet jeder Pilot vorher mal grob aus, kennt die Limits. Da ist es dann auch, je nachdem, wenn man den Worst Case ausrechnet, hat aber dann natürlich insgesamt ein bisschen weniger dabei, dann ist es ja auch nicht schlimm. Schlecht ist es, wenn du dann zu viel dabei hast. Ne? Dann wird es halt kritisch. Und genauso ist es in der Airline-Fliegereien auch. Da gibt es, sage ich mal, einen Durchschnittswert. Dann wird aber nochmal geguckt, wie sich das grob verändert. Und ob da ein Passagier jetzt mehr oder weniger an Bord ist, ist kein großer Unterschied. Das wird da dann halt bei Airlinern und je nachdem, was für eine Flugzeugklasse das dann wiederum ist, bei 10 oder 20. Und wenn die dann noch ganz hinten sitzen und nicht ganz vorne sitzen, ist es je nach Schwerpunkt. Natürlich kann das mal dramatisch werden.
bevor es dann Probleme mit den Passagieren gibt, würden die halt ein bisschen mehr Fracht auslagern. Weil ja, ich glaube, so Passagiermaschinen nehmen ja auch immer ein bisschen Fracht mit.
Genau, und die kriegen, und, also es gibt dann die Leute, die halt den beladen, dann kriegt am Ende der Pilot ein Sheet hochgebracht. Da steht dann genau drin, wie viele Personen, muss er ja auch im Worst Case wissen, wie viele anwesend sind, wie viele dann gesucht werden müssten im blödesten Fall. Ja, ja, und auch wie viel Cargo.
Einfach die Anzahl der Schuhe durch
und die
zwei.
Geben die dann halt im Bordcomputer in ihre Berechnungen halt ein. Genau.
Ja, ja, ja. Also ich liebe Fliegen. Also,
ich bin bei so vielen Menschen, die durch die Gegend geflogen werden von Airlines, gibt es da ganz klare Vorgaben und Systeme, die vollautomatisch teilweise laufen. Und aber, und das ist ja in der Fliegerei das Besondere, es wird alles doppelt und dreifach geprüft im Vergleich zu der normalen Autofahrerei.
Ich glaube auch, dass das Fliegen das sicherste Verkehrsmittel ist. Neulich habe ich eine Dokumentation gesehen, wie man bei der DLR, nee, ist es die Deutsche Luft, Wer macht denn diese Verkehrsgeschichten, die Luftstraßen? Wer überwacht denn das, Mensch?
Die DFS.
Die Deutsche DFS, ja, DLR, immer. Ich bin voll noch im Raumspace-Programm. wie man das ist ja auch ein krasser Job, ein verantwortungsvoller, krasser Job. Die dürfen irgendwie nur 4 Stunden am Stück, da müssen die Pause machen.
Gut, die DFS ist mal die ganze Organisation, aber das, was du meinst, sind letztendlich
die Lotsen.
Diejenigen, die Lotsen.
Ich meine die Lotsen, genau. Ja.
Ja. Ja, die haben, ich meine, für die sind es 2 Punkte am Bildschirm, aber in diesen 2 Punkten sitzen halt, wenn es Worst Case ist, 800 Leute insgesamt, jeweils 400, wenn es ein 747 ist. Und da solltest du gucken, dass die 2 Punkte sich da auf den Bildschirm nicht unbedingt treffen. Und deshalb ist aufgrund der vielen Erfahrungen, die gemacht wurden, und da geht es ja auch viel um Ausdauer, Psychologie und wie das halt alles miteinander zusammenhängt, wird da auf jeden Fall auch geguckt, dass die nicht zu lange arbeiten, dass denen auch nicht zu langweilig ist, dass die aber auch nicht zu viel arbeiten, ne? Also das ist, das wird sehr krass kontrolliert und auch unglaublich krass durchdacht, wie das da abläuft.
Wie ist denn, oder wie war denn so dein Weg zur Fliegerei, so wie es jetzt ist?
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Ich würde
auch auf
dem
Status, wo du jetzt bist, was du fliegen darfst und so weiter.
Also mein Werdegang ist letztendlich da so, wie das immer so im Leben ist. Ich war da relativ bescheiden. Ich habe mit Modellflug und Flight Simulator angefangen. Ja. Und hätte eigentlich auch nie gedacht, dass ich jemals in so einem Flieger sitze. Und es ging dann letztendlich weiter über gute Freunde. Wenn du die im Leben hast, kommst du immer ein bisschen weiter.
Gute Freunde.
Ja, und dann bin ich letztendlich im Segelflugverein gelandet. Im wahrsten Sinne des Wortes und bin dann dort, weil es auch finanziell tragbar ist, weil du hast ja ein Flugzeug, das keinen Motor hat beim Segelflug, was keinen Sprit durchläuft.
Hattest
und so weiter
du ein eigenes Flugzeug?
Nee, ist Vereinsflugzeug, ist in der Halle, sind 10 Flieger, wenn halt jetzt Anfängerflieger, Mittelklasse, fortgeschrittene Flugzeuge. Dann hast du ehrenamtliche Fluglehrer, die dir das Fliegen beibringen, dann bist du wegen im Verein und machst ein bisschen Winterarbeit, polierst die Flugzeuge und lernst dabei auch das Innenleben kennen, machst nebenbei ein bisschen Theorie, hast auch so ein bisschen das Vereinsleben und kannst gut bezahlbar.
Kassenwart auf einmal, stellvertretender Schriftführer.
Ja, genau. Und kommst so eigentlich in die Fliegerei auf, finde ich, einem sehr guten Weg rein. Ich würde mal sagen, sogar der beste Weg, weil wenn du im Segelfliegen anfängst in deiner Fliegerkarriere, dann lernst du von Anfang an viel näher an der Materie, am Luft, an dem Material, aus was so ein Flugzeug besteht, wie das Fliegen an sich funktioniert mit dem Wind, weil du hast ja keinen Motor, du bist einfach viel mehr an der Natur. Und du wirst auch von Anfang an natürlich darauf getrimmt, das Flugzeug so zu beherrschen, dass, weil du ja keinen Motor hast, du jederzeit dein Fliegen so einteilst, deine Flugroute, dass du wieder auf einem Flugplatz landen kannst oder abgleiten kannst. Du fällst ja nicht sofort vom Himmel, sondern du gleitest mit dem Wind, mit einer relativ entspannten Sinkrade rum, hast vielleicht einmal Aufwind und dann geht es wieder ein bisschen hoch, das nennt man auch Thermik. Und bist dann in deinem späteren Leben wesentlich entspannter, falls dir mal der Motor in einer Motormaschine ausfällt.
Das weil ist ja mein
du erinnerst Christ. Dich halt an die ganzen Sachen des Segelfliegens und so hast du dann später auch als Flugprüfer oder als jemand, der dann die Piloten hin und wieder mal überprüft, da kommen wir ja später noch dazu, wirst du auf Anhieb sehen, ob dein Pilot, den du gerade überprüfst als Prüfer, ob der mal Segelflug früher gemacht hat, wenn du Motor ihm ausmachst bei einer Übung oder ob er halt ganz entspannt bleibt und sich dann auch gleitet zu dem Flugplatz.
Es ist praktisch Fliegen in seiner absolut reinsten Form. Genau.
Hättest du in unserem Flug einfach den Motor aus, ich hätte dir wahrscheinlich komplett einfach auf den Sitz geschissen. Vor allem. Ja. Ganz einfach.
Also was mir aufgefallen ist, ich war ja schon ein paar Mal bei euch in eurem Segelheim, Segelverein.
Ja.
Und
früher genau.
Und also was mir aufgefallen ist, ist schon ein allumfassendes Hobby, ne? Also das ist schon, wenn du das Hobby hast, hast du wahrscheinlich nur dieses Hobby, weil was mir halt aufgefallen
zeitlich ist. Zeitlich meinst du?
Zeitlich, ja. Genau. Weil es ist jetzt nicht so, dass du jetzt, keine Ahnung, wenn du ein Motorrad hast, dass du jetzt mal sonntags auf dein Motorrad steigst und mal da einfach rumfährst, weil um mit deinem Segelflieger abzuheben, brauchst du mal 10 Personen.
Ja, ich kann das mal kurz aufdröseln. Ja. Du bist nicht wie bei der Motorfliegerei, kommst am Flugplatz, holst den Schlüssel, ziehst den Flieger raus, Motor an, hoch, runter, Schlüssel abgeben, tschüss. Nein, ja, das kannst du in einer Stunde.
Waschanlage?
Ja, kann man auch mal zwischendrin. Aber bei der Segelfliegerei ist es ein Teamsport. Du brauchst jemanden.
Ich höre immer Sport, aber du sitzt doch da nur rum. Was ist denn daran? Naja, mach mal weiter.
Sag das nicht einem Schachspieler.
War das mal?
Ja, doch, es ist ein bisschen.
Zähl doch mal die Leute auf, bis der Flieger in der Luft ist.
Genau, also du brauchst
erstmal.
Kommt
der Flugexperte Stenger hier.
Ein Team von Leuten, die den Flieger rausziehen, weil er ist schon mal ein bisschen schwieriger und er hängt auch wegen da schwieriger drin. Also du brauchst schon mal 2-3 Leute, die dieses Flugzeug schieben.
Manchmal dann muss er ja auch sogar zusammengebaut werden noch. Ne?
Genau.
Du lieber Gott.
Ja, weil er im Anhänger verstaut, mit den Flügeln angeklappt, quasi. Es ist so ein länglicher Anhänger.
Die Flügel sind aber schon dran oder muss ich die noch festnieten?
Die kann man dann festnieten.
Ja, die haben da so Klett.
Bolzen.
Und dann.
Ja, genau, den Klebstoff mit den 4 Buchstaben. Und dann wird es da drum rumgewickelt. Nein, also das hat schon. Das hat schon.
Eine Heißklebepistole.
Ja, und dann ziehst du den Flieger raus. Dann brauchst du einen, der entweder mit einem Flugzeug deinen Segelflieger hochzieht, das nennt man dann quasi Flugzeugschlepp, ein Motorflugzeug mit einem Seil zum Segelflieger,
oder mit einer
zieh
Winde.
Dich hoch, oder mit einer Winde, das ist ein LKW, da ist hinten drauf, sag ich schon mal, ein ganz großes Rad oder eine Trommel mit Seil und dieses Seil wird dann über die ganze Landebahn ausgezogen, in den Segelflieger eingeklinkt und dieses Seil zieht dann mal ganz stramm den Segelflieger hoch in die Luft, bis dann oben wieder das Seil ausgeklinkt wird und dieses
Wer
Seil.
Wer klingt denn das aus?
Und dieses Seil fällt dann zu Boden. Das klingt oben der Segelflugpilot aus.
Aha.
Oder du kannst es auf der Winde notfalls auch kappen. Das wäre allerdings doof, weil dann hast du nämlich mit deinem Segelflugzeug so ein Seil unter dir hängen. Ja?
Es geht aber mit so einem kleinen Fallschirm, kommt das wieder runter.
Dann brauchst du einen, der dieses Seil, wenn es dann wieder runter ist, über die ganze Landebahn wieder zu dem nächsten Segelflugzeug zurückzieht.
Das ist so die Arsch-Azubi-Arbeit. Das sind so die ersten, so der Praktikant und der Azubi, die
genau, dann ist
oder stellvertretender Schriftführer.
Dann brauchst du einen, der quasi den Funkverkehr auch regelt, weil die meisten Segelflugplätze haben hobbymäßig nur jemanden am Funkgerät und sind keine Verkehrslandeplätze, die einen riesen Tower oder sowas haben. Das ist
aber
nicht notwendig.
Darf ich dazu mal was fragen? Ja. Also da sind wir schon mal bei 4 Personen jetzt.
Ja, und einen Windenfahrer. Dann brauchst du noch einen, weil das Segelflugzeug an sich hat in der Mitte ein Rad und nicht wie die meisten Flugzeuge eins rechts und links noch eins in der Mitte. Das heißt, ein Segelflugzeug hat letztendlich das Problem, dass wenn es steht, fällt es auf die linke oder auf die rechte Fläche. Und beim Startvorgang brauchst du jemanden, der die Fläche hält. Das ist der Flächenhalter, der für die ersten 5 Meter mitrennt und dann das
noch.
Segelflugzeug, genau. Das heißt, eine Bierbank tut es im Notfall auch, aber es sollte eher jemand sein, der da mitläuft.
Kann man denn da nicht einfach mal so 2 Räder einfach an die Flügel? Nein,
viel zu schwer.
Ja, du versuchst Gewicht zu sparen und das ist eine Tradition.
Sollten wir nie zusammen segeln.
Ja.
Man könnte aber 2 so Einräder einfach drunter machen, legst die Tragflächen auf den Sattel und wenn du abhebst, dann fallen die einfach um.
Wie ist denn das? Hast du Funkverkehr an Bord oder fliegst du da komplett auf Sicht? Kommst du da in gefährliche Geschichten rein, wo jetzt zum Beispiel mal so ein Airliner dich kreuzt, ich meine so ein A320 oder so ein 380, der hat ja auch Schleppwirbel. Ne, da dran. Ja.
Also
Wirbelschleppen meine ich, nicht
Schleppwirbel. Prinzipiell gibt es 2 Kategorien. Das eine nennt sich VFR und das andere nennt sich IFR. Also das eine ist Visual Flight, ne, und das andere ist halt Instrument Flight.
Ah,
wenn du jetzt im VFR-Bereich unterwegs bist, was die meisten Hobbypiloten einfach sind, dann muss es eine gewisse Wettersituation sein, die gut genug ist, um, wenn man aus dem Fenster schaut, zu sehen, ob jemand kommt. Also es ist tatsächlich so, dass hauptsächlich die Piloten einfach aus dem Fenster gucken, um zu schauen, ob sie irgendjemanden sehen und nicht, um den auszuweichen.
Aber bist du mit einem Segelflieger in Höhen, wo du mit einer Verkehrsmaschine in
könntest du sein, wenn du
also,
gutes Wetter
von
hast.
Von Lande und Start.
Und wenn du in der Nähe von einem Großraumflugplatz bist. Aber dann hat man schlauerweise so gesagt, okay, in der Nähe von großen Flughäfen wird der Luftraum ein bisschen voneinander aufgeteilt. Mhm. Ja, dass dann da, wo dann
jede Gang hat ihre Revier. Hier, Segelflugland, du hast hier nichts verloren mit deinem Airbus. Zielland.
Ja, genau, so dass sich halt die ganz Großen, die nämlich dann eher im Instrumentenflug ständig unterwegs sind, auch wenn das Wetter schön ist, fliegen die trotzdem alle nach Instrumenten, ihre Flugrouten, ihre Flugstraßen quasi ab. Und du sollst dann mit deinem Segelflieger nicht großartig drin zu suchen haben. Deshalb gibt es da quasi Flugkarten, auf denen ganz klar eingezeichnet ist, hier darfst du als Segelflieger nicht so rein oder als Hobbypilot, sondern wenn du da rein willst, musst du vorher ganz klar sagen beim Fluglotsen, der wiederum dann halt zugeteilt ist, wo du von A nach B willst. Und wenn da gerade kein Airliner unterwegs ist, dann darfst du da auch durch, brauchst aber ein Gerät, das dich als ein Radarpunkt auf dem Radar auch anzeigt. Ein
Transponder.
Genau, ein Transponder. Und wenn du das nicht hast, dann darfst du da auch nicht rein. Deshalb kann es auch nie passieren, dass ein Airliner mit einem Segelflieger oder mit einem kleinen Motorflugzeug zusammenstößt. Es sei denn, einer hält sich nicht dran und fliegt halt irgendeinen Quatsch zusammen.
Ja. Ich habe in dem Podcast Omega Tau, Wissenschaft und Technik, finde ich großartig, ein toller Podcast, mal als Podcast-Empfehlung. Da ging es einmal um das Langstreckensegelfliegen. Ja. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. Das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass du fast 1000 Kilometer kannst segeln du. Kannst. Das ist ja. der absolute
Wenn
Wahnsinn.
Wenn du die passende Wetterlage hast und vielleicht auch noch in, sag ich mal, und es hängt ja wiederum ja auch, sag ich mal, von den geografischen Gegebenheiten ab. Also keine Ahnung, es gibt ja prinzipiell, wenn du einen Auf- und Abwind hast, ist das ja abhängig davon, ob du jetzt Material auf dem Boden hast, das viel Luftfeuchtigkeit nach oben bringt oder ob du zum Beispiel in einem Berg entlang Hang quasi hast. Also mein der Traum. Boden ist und der Wetterbedingungen passen, kannst du auch Weltrekorde bis 1200 Kilometer an einem Tag
abfliegen.
Solange
du irgendwie Auftrieb und Höhe erzeugen kannst, sind dir ja keine Grenzen gesetzt, weil der Sprit kann dir nie ausgehen.
Richtig. Du musst zwar zwischendrin mal aufs Klo, aber
das wäre meine, das, da kommen wir dann später noch dazu, zu dem Thema.
Aber was war denn dein Rekord im Segeln, wo du sagst,
also,
okay, das
ich
war...
Ich habe mich, dann um den Werdegang weiter zu erzählen, nachdem ich meinen Segelflugschein hatte, habe ich mich nicht so sehr auf die Langstrecke konzentriert, sondern eher auf den Kunstflug. Das heißt, Fliegen von Rollen, Loopings.
Du bist hier wirklich...
Looping mit dem Segelfliegen.
Genau, geht ja auch.
Ja?
Ja. Du musst halt die Fahrt, die kinetische Energie erzeugen durch bergab fliegen. Und dann kannst du letztendlich...
Die sehen immer so zerbrechlich aus, weil den reißt doch dann alles ab, oder? Wenn der,
es sieht deshalb zerbrechlich aus, weil sich dieses Material biegen kann. Es ist ähnlich wie bei einer Brücke, ne?
Gut, das muss biegen, sonst bricht es erst recht.
Genau, sonst bricht es erst recht. Das heißt, je mehr sich das biegt, desto weniger ist die Gefahr, optisch gesehen oder so ein bisschen fürs gute Gewissen, dass es brechen kann. Aber jedes Flugzeug hat seine Limits, das stehen auch im Handbuch, so und so viel G. Kräfte, Anziehungskräfte kann ein Flugzeug positiv, also durch Drücken haben oder durch negativ haben. Ja? Und da gibt es halt verschiedene Flugzeugklassen und vor allem die Kunstflugzeuge halten mehr aus, sind dafür auch ausgelegt, dass sie mehr halten. Flugzeuge, mit denen du Langstrecke fliegst, können nicht so viel aushalten, sind aber dafür eher so gebaut, dass sie nicht so schnell Höhe verlieren und am besten gleiten können an sich schon, weißt du? Ja, also und
wie
so,
ein Papierfliege.
Genau. Und wenn dann kannst du letztendlich, nachdem du diesen Segelflugschein hast, dir überlegen, ob du übergehst. Und das habe ich ja dann gemacht zum Motorflug oder beziehungsweise Motorsegler. Das ist nur so eine Mischform. Motorsegler ist wie ein Segelflugzeug, also breite Flächen.
So ein Ding zum Ausklappen.
Entweder so oder auch vorne ein Motor, aber auf jeden Fall noch lange Flächen wie ein Segelflugzeug. Und dann richtiges Motorflugzeug hat kürzere Flächen.
Aber du, das würde mir mehr zu sagen, wenn ich wüsste, ich habe zur Not noch einen Motor, den ich einschmeißen kann.
Ja gut, aber ich glaube, mit einem Motorflugzeug kannst du nicht so segeln wie mit einem Segelflieger.
Prinzipiell hast du kürzere Flächen, du hast so eine sogenannte Gleitzahl, das heißt, du verlierst 1 Meter Höhe und schaffst es dabei 20 Meter weit. Ja. Dann nennt man die Gleitzahl 1 zu 20. Mhm. Ja, 1 zu 10, 1 zu 15.
Was hat ein Segelflieger?
Der kann sogar 1 zu 40 sogar haben, wenn es gut läuft. Ne? 1 Meter Höhe verlieren, schafft aber 40 Meter weit.
Und der Motor hat auch noch Gewicht, ne?
So, dann hast du noch Gewicht bei einem Motorflugzeug und dann hast du vorne auch noch so einen Propeller, der quer steht und Luftwiderstand erzeugt.
Das Thema Gewicht wird hier echt
interessant. Ja. Ja, also das ist alles eine kalkulierbare Sache, aber Motorflieger fallen auch nicht wie ein Stein vom Himmel, wenn der Motor ausfällt, sondern die kannst du auch bis zum Boden gleiten. Es geht
das
allerdings schneller.
Das kommt aber auf die Situation
das
an,
hat
du
mir
bist,
aber
diese wenn du so einen typischen Strömungsabriss hast, fällst du auch erstmal.
Wenn du
weil auch
Trudeln
beim Gleiten
kommst,
hast du noch Strömung.
Genau.
Also Strömung, für alle, die in unseren Uferfolgen nicht aufgepasst haben, ist quasi der der Effekt, der dich beim Fliegen nach oben zieht an den Flügel, der Bernoulli-Effekt erzeugt durch die Form der Flügel. Du hast Niederdruckbereich über dem Flügel, weil der oben gebogen ist und da die Luft langsamer durchläuft, und einen Überdruckbereich unter dem Flügel, und der drückt quasi deine Tragfläche, damit auch dein Flieger nach oben.
Genau, das heißt, die normalsterblichen Zuhörer müssen keine Angst haben, wenn sie mal so einen Rundflug gebucht haben und da ist so eine Propellermaschine. Wenn da der Motor ausfällt, geht noch lange nicht die Welt runter.
So ein Airliner kann theoretisch auch noch lange gleiten, hat mir damals dieser Verkehrspilot erklärt, als ich in dem Simulator saß.
Genau. Echt? Ja. Gab schon einen Vorfall, hat zu wenig Sprit an Bord gehabt. Es war in der Nähe von Kanada, Montreal. Haben es schlecht berechnet, ist ein Fehler passiert und die Trieb...
Kommafehler.
Genau, ja, sowas in der Art. Haben Einheiten natürlich verwechselt, wie es halt sein
mit
muss.
Der mit Gallons.
Ja, genau. So, und dann war auf einmal zwei Triebwerke aus und die waren noch 20 bis 25 Minuten in der Luft, haben sich noch überlegt, wo sie landen.
Echt? Ich hätte es nicht gedacht.
Und haben das Ding auch super gelandet. Geht.
Okay. Das geht.
Die sind ja eine große Höhe, können ja dadurch weiter gleiten.
Und ist das nicht auch so, dass die zur Not, also, oder ist das nur so eine Urban Legend, dass man da ein per Hand quasi kurbeln kann, ein sag doch mal, so ein Windkraftwerk.
Nein.
Was,
nein?
Per Hand kurbeln?
Nein, jetzt habe ich mal irgendwo gelesen, dass die so Turbinen auskurbeln könnten, damit das Cockpit noch Strom hat, um irgendwie zu funken, um was weiß ich.
Ach so, ja, gut, das ist vielleicht so, kommt so ein Windrad raus.
Ja, das ist sowas, mein Dynamo Strom. Oder ist das eine Urban
Aber
Legend?
Das bremst sich ja eher noch zusätzlich.
Richtig, das bringt ja nicht weiter.
Also das stimmt nicht.
Doch, die Dinge haben das, aber das bringe ich nicht weiter, sondern es ist nur dazu da, um Notstrom zu haben. Weil
ja, das habe ich ja gemeint. Ich habe ja nicht gesagt, dass es damit irgendwie...
Gedacht, wenn du keinen Sprit hast, hast du auch keinen Generator, der an den Triebwerk
angeschlossen ist. Es geht nur um Notstrom. Es ging mir nur um Strom, damit das Cockpit wieder Strom hat. Und nicht, dass du hinten eine Reihe 64...
Ja, ich habe gedacht, dass jeder eine Kurbel, deine alle müssen leiern, dass die Turbine weiterläuft.
Fred Feuerstein-Flugzeug. Ja.
Nein, ich habe echt gemeint, dass du einfach das Cockpit Strom hat und der Micha in Reihe 64 weiter seine Serie gucken kann. Weil er sagt, ich hab 11 Stunde Fluch bezahlt. Ich habe das genau berechnet.
Wir haben noch 20 Minuten bis zum Aufschlag. Da kann ich noch einen Film fertig gucken.
Was ich gucke, weil ich Sportmagazin vorher schon online gecheckt habe, was läuft. Und ich habe das genau berechnet, was ich hier gucke.
Wir können jetzt hier noch mit im Duty Free noch schnell durch.
Nicht so wie der Stenger und der Conny, die dann beim Landen noch irgendwie eine halbe Stunde von einem Film zu Hause fertig gucken mussten. Auf einer Leihvideothek.
Ja, da hast du aber ganz ehrlich deine Reise schlecht getimt. Wenn du deine Filme nicht fertig kriegst bis vor der Landung.
Ja.
Das Einzige, was mich dann fuchst, ist, wenn die zu früh abschalten vor der Landung. Meistens ist es so eine halbe Stunde vorher. Aber ich hatte auch schon mal eine Dreiviertelstunde vorher. Und dann habe ich tatsächlich die letzten 5 Minuten irgendwas verpasst.
Das ist mal ärgerlich. Das ist mal eine gute Frage an Paul, wenn er das beantworten kann. Warum macht man sowas? Brauchen die den Strom dann für den Landeanflug? Oder also ich meine, das ist jetzt bis jetzt 10 Stunden über den Atlantik geflogen. Und dann machen sie eine halbe Stunde, wird Sportprogramm ausgeschaltet. Ist das von irgendeiner Relevanz?
Es kommt, glaube ich, teilweise auf den Flugzeugtyp wiederum an.
Ich weiß, worum es geht.
Und es geht wahrscheinlich auch um Bordpersonal, Sachen, die da halt gemacht und nicht gemacht werden.
Ich sag euch, worum es geht.
Viel schlimmer ist eigentlich, dass du dann eine halbe Stunde nie auf Toilette gehen darfst.
Ich sag euch, worum es geht. Es geht darum, dass im Falle, weil die Landephase ist ja wie die Startphase, das kritischste. Starten und Landen ist das kritischste und gefährlichste. Und es geht darum, hörst du mir zu oder guckst
du
auf dem Handy?
Du landest ja nie eine halbe Stunde.
Ja, warte. Es geht darum, dass im Notfall, dass die Leute alle aufmerksam sind und zuhören, was passiert.
Ja, aber die sind doch am aufmerksamsten, wenn sie gerade den Film gucken und du dann ihm abschaltest und dann die Meldung.
Ja, das ist ja aber so wird es erklärt, genauso wie dass du die Schotten wieder hochmachen musst, damit die gucken können, im Falle, dass irgendwo was ist, dass die das sehen.
Echt?
Ja. Das ist eigentlich hauptsächlich ein Sicherheitsaspekt.
Das ist alles Sicherheitsaspekte.
Aufgrund von Vorfällen, die es wahrscheinlich in vorigen Flugzeugen
gab. Genau, wie diese scheiß Lehne runtermachen und einen Sitz gerade stellen.
Also ich denke mir immer, das ist
und
so ein bisschen
Tischlein
Placebo, damit du ein bisschen beruhigt bist, weil wenn du wirklich runterkrachst und aufschlägst.
Mit Sicherheit spielt das vielleicht auch noch eine Rolle.
Wahrscheinlich keine Rolle dann mehr. Ja. Oder?
Also es hat nichts damit zu tun, dass der komplette Strom jetzt ins Cockpit geleitet werden muss, weil sie jetzt besonders viel Energie brauchen.
Nein.
Also das kann aber nach Flugzeugtyp durchaus schon auch sein.
Ah ja, komm, die LTU Dreistar gibt's nicht mehr.
Also die ganz früheren Flugzeuge, die ersten Airliner haben dann halt wirklich, ne, ich meine, irgendwo musst du halt gucken, dass wenn du im Falle eines Falles du mal wirklich in irgendeiner Form eine Reserve brauchst an Strom, die nicht gerade in einem Kino da hinten ausgegeben wird, sondern tendenziell
wahrscheinlich eher beim
zur Verfügung steht. Aber die neuesten Flugzeugmodelle könnten es theoretisch auch so schaffen.
Also du bist dann vom Kunstflug mit Segelflieger, hast gesagt, okay, willst du den nächsten Step machen?
Motorsegler, und bin dann übergegangen zum Motorflugzeug und hab da dann jede Menge Stunden gesammelt, auch im Fliegen?
Motorflugzeug, für alle, die es jetzt nicht so wissen, das ist schon noch was Kleineres, zum Beispiel so typisch diese Cessna, die man so kennt, oder so,
genau, also
so eine Piper, mit der wir damals
vier Sitzer, sind. Zwei Sitzer, ne? Maximal sechs Sitzer, sowas in dem Dreh, und das kann, also alles Hochdecker, Tiefdecker, die Tragfläche oben, unten hat, Doppeldecker, und danach wird in Gewichtsklassen und auch Sitzplätzen und so weiter und so fort weiter verfahren oder auch Motorenanzahl.
Kannst du Doppeldecker fliegen, ja, ne?
Ja.
Kann ich mich dann oben auf die Flügel auch anspannen und kann so akrobatische Künste machen, ja, während der Looping dreht?
Das würde ich gerne mal sehen.
Ich auch.
Das würde ich gerne mal sehen.
In so einem Borat-Kostüm würde ich das machen.
Also,
kurze Frage, wovon hängt denn das jetzt ab, weil er gerade gesagt hat, Doppeldecker? Also wann darfst du was fliegen und was nicht? Was ist so das Maß
Stengel
der Dinge?
Übernimmt alles hier, was ich mal aufgefragt habe. Okay.
Ja, nee, es ist, es wird von Gewicht abhängig gemacht, ja, also, und wie viele Passagiere du mitmachen kannst. Da gibt es dann unterschiedliche Flugzeugscheine. Das heißt, bis 2 Tonnen darf ich fliegen, ja.
2 Tonnen ist das größte, was du
Was findest. Ich momentan fliege, das nennt sich die Eco-Klasse. Das erkennst du daran, weil alle Flugzeuge haben ja auch ein Nummernschild, beziehungsweise ein Buchstabenschild. Mhm. Da steht dann D-Bindestrich, so geht's meistens
immer los. D ist für Deutschland. Dann,
korrekt.
Ne?
Und danach kommt dann ein E. Und dann weißt du, das Eco. Ist die Eco-Klasse.
Warum haben die Amerikanischen alle ein N?
Weil die es anders gemacht haben. Ja, je nach Land es halt unterschiedliche Sachen gibt. Aber hier in Europa ist tendenziell das Ganze ein bisschen schlau gelöst. Ja, wenn du dann D-I hast, dann wie India, dann weißt du, es ist ein 2-Propeller-Flugzeug.
Aha.
Ja, also und so geht es immer weiter. Wenn du D-A hast, so das haben die ganzen Boeing 737, 47 und so weiter und so fort, das sind dann die großen Airliner, die über die nächste Gewichtsgrenze hinausgehen und Passagieranzahl und so weiter und so fort. Ja.
Also 2 Tonnen darfst du fliegen. Ist ja genau, für einen Flieger nicht gar nicht mal so wenig, oder?
Ja, das kann dann schon mal auch etwas größeres Flugzeug sein. Aber die meisten bewegen sich in 1 Tonne bis 1,5 Tonne, die meisten Flugzeuge.
Was hatte die Piper, mit der wir geflogen sind? Weil ich muss sagen, die haben wir ja dann zu zweit zurück in die Halle geschoben. Das ging ja mal.
1,1, 1,2 müsste ungefähr
sein. Echt, ja? Okay.
Wie war das Gefühl?
Also wenn sie voll besetzt ist. Wenn wir nicht drin sitzen, dann hat sie ungefähr 600 bis 700 Kilo.
Weil wir haben die ja zu zweit da rangiert. Also da habe ich ja... Da war ja mein Twingo früher schwerer anzuschieben.
Ungefähr ähnlich, ja.
Ja, krass.
Ey, wir wollen ja auch Gewicht sparen.
Ja, ja,
ne?
Klar. Nee, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, wenn du die 2 Tonnen...
Deswegen mussten alle vorher
wirklich,
aufs Klo.
Wirklich aus.
meine Frage, die mich eigentlich schon immer mal so beschäftigt hat, als du deinen Segelschein dann hattest und warst dann das erste Mal alleine drin, das war bestimmt ein abgefahrenes
Gefühl. Das ist der Flug, den du nie vergisst, weil du lernst ja das Fliegen mit dem Fluglehrer. Der sitzt hinter dir im Segelflug oder im Motorflug neben dir. Und das ist die ganze Zeit so. Und dann irgendwann kommt ja der Moment, wo der Lehrer dir so viel beigebracht hat, der übrigens auch die ganze Zeit eingreifen könnte, weil er denselben Steuerknüppel mehr oder weniger...
Meine nächste Frage schon beantwortet.
In der Hand, das ist verbunden, die 2 Steuerknüppel. Das heißt, wenn ich nach links lenke, dann ist der Steuerknüppel vom Fluglehrer auch nach links. Der kann jederzeit eingreifen. Je stärker er ist, desto besser kann er das.
Die sind fest verbunden auf jeden Fall.
Genau.
Mechanisch fest verbunden.
So, und dann kommt der Moment, wo der irgendwann sagt, okay, so, jetzt kannst du eigentlich alles, tschüss. Ja, und dann sitzt du allein da drin. Und dann... Musst du es auch allein
vielleicht noch über Funk.
Genau, der kann dir noch ein bisschen gut zureden, wenn er, aber letztendlich.
Hat's Schiss?
Also da ist jeder ein bisschen angespannt. Und die Fluglehrer versuchen da einen Tag sich rauszusuchen, wo alles relativ entspannt eh schon ist, du auch nicht so arg nervös bist. Und dann sagt er auf einmal, also der macht dann meistens 1-2 Flüge mit dir, ne, sagt dann immer viel und dann irgendwann stellst du dich halt wieder an, willst wieder fliegen und dann sagt er, okay, jetzt machst du mal allein. Und meistens ist er so kurz, okay, jetzt ist er auf einmal nicht mehr da. Und bis du es gerafft hast, bist du schon in der Luft und dann... Und dann ist es eigentlich
und dann macht er schon die ersten Loopings. Und,
ja, nee, du fliegst erstmal ganz normal.
Hast du da schon hinter dir dann?
Meistens ist es so zwischen dem 40. und 60. Start.
Okay, also das ist schon eine ordentliche Nummer, ja.
Ja, gut, es ist eigentlich nicht viel. Wenn du 40 Mal geflogen bist mit Fluglehrer, danach allein.
Und
ich glaube, du hast beim Auto wenige Praxisstunden.
Das kommt auch an, wie du dich anstellst.
Starts, also nicht Stunden, ne? Starts.
Achso, Starts, okay.
Du startest im Segelflieger. Fliegst 5 Minuten, wenn du gutes Wind hast, vielleicht auch mal eine halbe Stunde, aber prinzipiell hast du nicht viel Flugzeit auf dem Buckel und du lernst ja auch erstmal nur geradeaus, Kurven, landen. Mehr musst du erstmal nicht können mit dem Segelflieger.
Und dann bist du, und mit der Piper, du kannst, das ist ja nicht nur die Piper, die du fliegst, aber so ein Learjet kannst du nicht fliegen, oder?
Nee, weil es gibt dann das Turbinen. Class-Rating. Ja? Du musst dann halt nach und nach dir mehr Upgrades schaffen im Flugschein. Könnte ich theoretisch auch machen, aber kostet dann natürlich
wahrscheinlich vom Doing her gar nicht so unterschiedlich, aber du musst wahrscheinlich
sau viel Geld
über Technik auch Bescheid wissen. Ne? Du musst wissen, wie eine Turbine funktioniert oder was
ist aber einfach, weil
einschalten,
nicht
dreht sich, ausschalten,
ja,
dreht sich nicht.
Du musst halt wahrscheinlich irgendwie auf bestimmte Temperaturen, Drehzahl achten.
Schub
irgendwie. Ne?
Aber es ist tatsächlich vom Handling nicht schwerer.
Aber angenommen,
die Praxis des Fliegens an sich wird sich nicht groß unterscheiden, aber du musst trotzdem deine Technik halt kennen. Ne?
Jetzt springen wir mal eine Sekunde weiter und denken uns folgende Situation aus. Wir sitzen jetzt zu viert im Flieger, immer schön 2-2, nach Malle. Du, der Stenger, ich. Ne? So, ja, oder was weiß ich
vorher. Ja, alles geht. Gut, ja, klar, warum nicht?
So, und jetzt wir sitzen da in so einem Airliner als normale Passagiere drin. Der erste Tomatensaft ist gerade ausgeschenkt und die Gratis-Bordzeitungen werden verteilt, weil das Entertainment an Bord kaputt gegangen ist. So, und jetzt tritt das Worst Case ein und könntest du quasi, wenn du den Code für die Flugzeugtür hättest, den Airliner runterbringen.
Wenn die Stewardess so rauskommt und so,
ist ein Pilot an Bord.
Mal ganz kurz, jetzt nicht in Panik verfallen, alles cool, aber ganz, nur rein aus Interesse. Haben wir einen Piloten vielleicht an Bord? Nur, nein?
Der vielleicht schon mal mit Microsoft Flugsimulator gespielt hat.
Das wäre die beste Situation.
Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Also ist ja auch immer meistens ein Arzt.
Also ganz ehrlich, nach meinen 2 Stunden in dem Flugsimulator, wo ich sowohl in Innsbruck als auch in Rio de Janeiro
Innsbruck ist super schwer anzufliegen, sehr anspruchsvoller
habe ich auf Instrumentenflug gemacht und diesen, wo du über, ich glaube Rio oder was, wo du über diesen Strand fliegst, habe ich mit Sichtflug gelandet.
Ja, also ist ja dieses,
easy peasy.
Ich habe New York und St. Martin gemacht, da wo ich gerne hinfliege.
Diese Heldenvorstellung von, ja, du kannst irgendwie noch das Flugzeug dann so landen, würde wahrscheinlich sogar tendenziell gut funktionieren. Ja.
Ich denke mir aber immer nur, können die das nicht zur Not so wie
ferngesteuert? Ja,
einfach.
Also die meisten Sachen sind sehr gut einprogrammiert. Das heißt, wenn du jemanden dann am Funk hättest, der würde dir sagen, ja, gib mal da in den Bordcomputer die Taste die ein, so, und jetzt kannst du noch 20 Minuten zugucken und danach ist der Flieger unten. Würde tendenziell...
Weil theoretisch spielt das ja Fly-by-Wire und so.
Ganz ehrlich, in dem Flugsimulator, ne? Da war das so, dass du, wir haben den Start gemacht, sind abgehoben, wir sind immer vom selben Flughafen abgehoben, dann irgendwo quasi eine Großschleife geflogen, wieder zurück. Nachdem du abgehoben bist, hat er gesagt, okay, du stellst jetzt hier am Autopilot die Höhe ein und den Kurs, und er war ja der Navigator, und dann hat er gesagt, jetzt drückt der Autopilot und er dann hinten an seinem Programm die Zeit beschleunigt, dass wir nicht die halbe Stunde warten müssen, bis wir die Schleife geflogen sind. Und er hat gemeint, theoretisch ist es also, du startest, dann programmierst du deinen Kurs ein, stellst die Höhe hier am Rädchen ein, machst den Autopilot an und dann wird's halt, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, für dich als Verkehrspilot erst wieder interessant, wenn es an die Landung geht.
Du bist, also es wird ja auch schon an Programmen gearbeitet bei der Deutschen Flugsicherung oder bei Jeppesen, die ja zum Beispiel die Flugkarten herstellen und so, an diesem Remote Flying, sodass wirklich dann irgendwann nur noch einer im Cockpit sitzt und nicht mehr zwei.
Aber das finde ich
nicht
gut.
Irgendwann mal nur noch gar keine.
Das möchten wir nicht. Übrigens, wir reden jetzt vom Remote Flying, nicht Remote Viewing. Das ist ein anderes Problem.
Sitzen aber nicht immer drei im Cockpit von?
Nein.
Bei Langstreckenflügen gibt es noch
einen
dritten.
Hast du noch diesen Navigator, der schräg an
der Seite
sitzt?
Das war früher.
Das gibt's heute
nicht. Da gab es dann noch mehr. Aber heute ist es so, dass es aufgrund der, die Piloten müssen ja wach sein und fit sein im Falle eines Notfalles, dass auf Langstreckenflügen.
Gewerkschaft.
Ich durfte mal als Kind ins Cockpit gucken, als ich mit meinen Eltern das erste Mal in Urlaub geflogen bin, da waren nämlich drei drin.
Ja. Aber lass mal ausreden.
Gibt's heute nicht mehr, ne?
Doch, also es gibt dann auch sogar, dass vier drin sind, wenn es halt vor allem diese Langflüge sind, dann gibt's dann zwei, die vorne drin sitzen, die starten die Maschine, fliegen 4 Stunden, so, dann geht der erste hinten pennen. Die haben ja ihre, die Langstreckenflugzeuge haben ja auch eine Kabine. So, und dann übernimmt der andere, der dritte, oder vielleicht auch, wenn keine Ahnung, noch irgendeiner noch was lernen will, dann sitzt vielleicht noch ein Vierter dabei, der demnächst Pilot wird und so. Ne? Aber die meisten haben eigentlich, die Kurzstrecken und Mittelstrecken haben nur zwei Piloten.
Die haben ja richtige Kabinen mit Betten.
Haben die auch ihr eigenes Klo?
Das war
ich
jetzt gar nicht.
Nee, ich glaube, die gehen einfach in der First.
Ich glaube, die haben da vorne, ja. Aber die haben auch, je nach Flugzeugtyp, auf jeden Fall Schlafkabine. Okay. Ja. Früher gab es noch den Navigator, ja. Da war echt die Hölle los.
Der saß so an der Seite und hat.
Ja, genau.
glaube ich, den gab es sogar, glaube ich, ich weiß, gab es den auch in der Concorde?
Ich erinnere mich immer nur an den fantastischen Film, Abrams-Film, Airplane zurück.
Ja, die verrückten Flugzeug, genau, da war auch ein Navigator.
Super gut, also, da gab es einen Autopilot zum Aufblasen, einer der besten Filme,
gut,
der
ist
je gedreht wurde.
Ganz früher gab es noch den Navigator, das war dann der vierte, aber den ihr meint, ist eigentlich der Engineer, der dann noch an den vier Triebwerken sitzt und guckt, dass das Öl da passt und der Sprit hier durchläuft und so weiter und so fort. Und der hin und wieder einen Zettel genommen hat und geguckt hat, ob der Treibstoff noch bis zum Ziel reicht auf Papier.
Das? Und dann so, Moment.
Ja. Da war
ich noch muss nochmal nachrechnen. So,
so, ja, die waren schon nervös. Ja. Also, ich meine, damals bei der Conny, wenn ihr die kennt, Constellation, das ist diese Vier-Propeller-Maschine die ersten Atlantikflüge gemacht haben. Das ist das berühmteste dreimotorige Flugzeug. Warum? Weil eigentlich einer immer kaputt ging. Deshalb, er hat vier Motoren gehabt, aber sagen die meisten, das ist das berühmteste dreimotorige Flugzeug.
Ach so, okay.
Ja, und dann schwitzt du halt, ne? Weil du wartest ja nur auf den Moment, wann da endlich mal wieder einer kaputt geht. Das war schon krasse Zeiten früher. Heute
ich wäre gern mal mit einer Concorde geflogen.
Ich auch. Das aber, Micha, ganz ehrlich, Conny? Wir waren in einer Concorde, wo steht die? In Sinsheim?
Ja, im Technikmuseum.
Ja, Speyer-Sinsheim.
Die ist von innen ja irgendwie, ich meine, ich finde es geil, in 3 Stunden einfach mal über den Atlantik zu fliegen.
Darum geht's nicht, Mann, Überschall.
Ja, aber so vom Komfort.
Ob man den
ist
Knall
nicht
hört?
Das Highlight.
Nein.
Knall hörst du nicht.
Die ist viel zu eng. Ein enges Biest, finde ich.
Aber Überschall, Conny.
Ja, aber eng.
Und sie sieht
Sonic,
schön aus.
Sonic, boom.
Ist ein schönes Flugzeug und ich finde es auch schade, dass es die, ich meine,
es gab doch noch so eine russische Coverversion von der.
Ja, die Tupolev.
Die hat es auch fast geschafft. Die wurden ja parallel engineert und dann hat es die Concorde letztendlich ins Business geschafft.
Aber auch nur bei den Airlinern, bei Air France und bei British Airways, weil
vorher sogar bei vielen
Airlines. Ja, aber die sind alle abgesprungen wegen der Ökobilanz, ne? Weil es so teuer ist.
Und auch wegen den Flughäfen. Das war London Heathrow und Charles de Gaulle, wo die nur, und New York halt, glaube ich, wo die starten und landen konnten.
Die ist auch schon an der Boston geflogen.
Die haben dann irgendwann gemerkt, okay, wir haben das Flugzeug fertig, aber komischerweise haben wir keine Land- und Startbahn für euch.
Da ging es halt auch um Lärm.
Überschall, Mann. Überschall.
Da gibt es einen Film, Micha, den könnte ich dir mal empfehlen. Airport 80, die Concorde.
Gibt es sowieso, könnten wir eine ganze Staffel drüber machen. Ein Flugzeugfilm ist so legendär.
Ja, aber ich finde, Concorde ist super, aber Airport 80, die Concorde, schöne Grüße ans Nina. So, das war unser Film der Kindheit. Wir wollten immer Concorde fliegen.
Also ich hätte es auch mal geil gefunden, weil, Überschall.
Ja, Überschall. In New York steht auch noch eine rum. Aber ich finde, es ist einfach ein schönes Flugzeug. Diese Nase, die sich nach unten fährt, ein wunderschöner Flieger ein. Also auch, der ist einfach, der ist nicht nur magisch, der ist ästhetisch, der ist einfach, eine Königin.
Aber nochmal zum Thema zurückzukommen. Wir könnten mit dir theoretisch nach Malle fliegen. Du kannst quasi einfach, also was heißt einfach, du musst bestimmt irgendwie deinen Flug anmelden oder so, ne? Aber du könntest in Urlaub mit einem eigenen Flieger fliegen. So wie manche Leute mit dem Auto irgendwie nach Italien fahren, könntest du mit deiner Cessna irgendwie nach Malle übers Wochenende.
Habe ich auch schon in die Praxis umgesetzt.
Ja?
Ja.
Okay, und dann, also du hast ja selbst kein Flugzeug, musst du dir wahrscheinlich leihen dann für die Zeit.
Ich bin auch mit dabei, mit bei einer Haltergemeinschaft und letztendlich ist es kein großer Hickhack, wenn du jetzt zum Beispiel nach Malle fliegst.
Ist wie Carsharing, macht ihr so Plane-Sharing quasi, wenn man sich dann einig wird.
Genau.
Also du kannst den Flieger über das Wochenende
oder
haben.
Oder du nimmst halt vom Verein oder wie auch immer, ist ja auch egal, auf jeden Fall.
Also du fliegst freitags hin, solche sonntags abends zurück.
Genau. Wetter sollte halt einigermaßen passen, das ist eigentlich der Hauptfaktor und ansonsten musst du halt gucken, wie viel Reichweite dein Flieger schon hat, weil meistens musst du bei der Strecke nochmal zwischentanken, in Lyon zum Beispiel, wenn du nach Malle fliegst. Also
das ist immer staunend.
Also musst du halt vorher schon so ein bisschen organisieren, dass du irgendwie wahrscheinlich an den Flugplätzen so einen Slot kriegst oder sowas.
Gar nicht so sehr, weil du nimmst nicht unbedingt gleich die größten Flugplätze.
Ja, du landest nicht im PMI, oder?
Sondern der Vorteil ist ja, du kannst ja mit der kleinen Maschine ja dann auch die eher kleineren drumherum anfliegen, die weniger Bürokratiekrieg haben und du dann quasi.
Ja, aber landest du auf Palma de Mallorca auf dem PMI in der
Nähe? Nee, da gibt es nebendran noch einen kleinen und dann nimmst du den. Bist da ein bisschen näher auch an der Stadt meistens, musst dann keine Gates rein und raus, weniger.
Das ist ja eigentlich die Idealvorstellung von Urlaub eigentlich. Das ist ja noch
das
geiler.
Geht teilweise ein bisschen einfacher, ja, wenn du dich natürlich traust, mit einer einmotorigen Maschine übers Wasser zu fliegen.
Das ist wahrscheinlich das
Paul.
Nächste. Was ist die.
Was kostet sowas?
Ja, das sage ich jetzt natürlich aus Gründen.
Gut, ich denke mal, wirtschaftlich wird es nicht sein, weil ich denke mal, du musst ja den Sprit und so weiter
allein
fragen.
Also ich meine, du kannst nicht Ryanair mit 25 Euro nach Malle, kannst du nicht unterbieten. Ist
gut,
ja mal
das
ganz
ist halt auch ökologischer Wahnsinn.
Ja. Aber du kannst es, wenn du zu viert bist und den ganzen Trip auch durch vier teilst, wird das gar nicht so viel teurer.
Alles klar. Dann machen wir jetzt den Schluss, packen die Koffer.
Hast du mal den Kofferraum gesehen? Da kriegst du dein Kosmetiktäschchen nie unter.
Kosmetik? Ich habe eine Herrentasche dabei, das reicht.
Also ich habe dem Conny ja zum Geburtstag einen Flug mit dem Paul geschenkt, ne? Und da hatte ich mit dem Paul ja ein bisschen gequatscht vorher und so. Und ich finde, der Paul spricht über das Fliegen, als würde ich jetzt sagen, ey komm, ich geh mal kurz, ich setz mich mal aufs Fahrrad und hol uns drei Kaffee vorne am Laden, so in der Art, ne? Ja. Das finde ich so das Krasse dran, also weil der Paul ist dann so relaxed und so, das ist für den so alltäglich, dass es einen für uns, ja keine Ahnung, Landratten, wenn man das so sagen kann, also wo eigentlich nur auf dem Boden leben, du gehst das mit einer totalen Selbstverständlichkeit an, das finde ich das echt krass. Wie war denn dann der Sprung zu der Motormaschine, wo du gesagt hast, okay, ich weiß jetzt, wie man Looping schlägt mit einem Segelflieger. Ich weiß jetzt, wie Segelfliegen funktioniert. Ich möchte jetzt einen Step weitergehen.
Die Motivation könnte darin liegen, dass du jetzt geplanter von A nach B fliegen kannst. Mit einem Segelflieger kannst du das ja nicht. Bist viel mehr wetterabhängig und startest und landest meistens immer auf dem gleichen Flugplatz. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, mal sagst, du möchtest mal hier irgendwie Bekannte, weiß ich, in Berlin besuchen oder willst mal einen kleinen Urlaub an der Nordsee machen.
Das meine ich. Einen Bekannten in Berlin besuchen, mal einen Kaffee trinken in Kassel oder so.
Der April so, ey. Das ist ja unfassbar.
Ja, dann kannst du das theoretisch dir überlegen. Ja, oder auf dem Käffchen, keine Ahnung, gutes, ich meine, wo fliegst du hin? Meistens sind auch geile Restaurants da in der Nähe von diesen kleineren Flugplätzen.
In Kassel-Calden
ist zum Mittagessen fliegst du halt, keine Ahnung, von A nach B dann und wieder zurück, ja. Das kannst du halt mit dem Motorflieger dann auf einmal alles machen. Klar, ist ein kleines bisschen teurer, weil du hast da vorne Sprit, das durchläuft. Ist natürlich, aber ich meine, du musst schon ein bisschen, wenn du Flugfan bist oder sowas, dass du sowas faszinierend findest, hast du sehr viele Freiheiten, die du da genießen kannst.
Du brauchst auch nicht die Manpower, die du bei einem Segelflieger brauchst, um in die Luft zu kommen, erstmal.
Genau, richtig. Du bist eigentlich, brauchst du nur dich und das Flugzeug.
Ja, genau, brauchst nur dich.
Ja, und das wird dann umso spannender, wenn du halt Flugziele hast, die, sage ich mal, mit dem Auto schwieriger zu erreichen sind. Nehmen wir mal so eine Nordseeinsel, keine Ahnung, kannst du wirklich, oder
Helgoland.
Sylt, Helgoland, ja, da müsstest du die Fähre bezahlen, dann müsstest du die Fähre zurückbezahlen, dann müsstest du noch die Inseltickets da, diese bürokratischen Dinge und so weiter und so fort. Dann kann es auf einmal passieren.
Kurtaxe wird auch im Flieger bezahlt.
Ja,
da gibt's keinen Verkäufer. Kurtaxe wird auch aus dem Flieger.
Dass das finanziell sich vielleicht sogar aufhebt und du aber nicht 5 Stunden an die Nordsee fährst, sondern nur 2 Stunden hinfliegst und
Tagesausflug machen kannst. Hast du vielleicht auch keinen Stau und nix.
Ja, genau.
Das ist doch geil. Ja. Ja, du hast ja schon erzählt, Daniel, dass du hast mir so einen Flug geschenkt und ich habe gedacht, ich habe noch einen Platz frei, ich nehme den Mischa mit und wir waren ja zu viert dann fliegen und ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Werbung und gucken uns danach das Video an.
So machen wir es.
Habt ihr schon den Alarmstufe-Shop entdeckt? Hier gibt's allerhand Merch vom Mutterschiff Alarmstufe Beige, coolen Stoff von Alarmstufe Beige und die exklusive Wohlschmeckendes aus der Alien-Kantine-Kollektion. Jetzt entdecken unter shop.spreadshirt.de/alarmstufe-beige.
Willkommen zurück zur Fliegstunde Beige, Folge 39. So, jetzt haben wir ja das Video von uns gesehen. Mischa hat ein bisschen Angst.
Ich hatte am meisten Angst, als er einfach dir das Steuer überlassen hat.
Ist gar nicht so schwer. Ein bisschen nach links, bisschen nach rechts. Wenn du nach vorne drückst, geht's runter, nach hinten geht's hoch.
Das ist schon klar.
Das ist großartig. Ja. Das ist toll. Und du kannst einfach so die Klappe aufmachen, rausgucken, auch super. Also ich
frag mich schon, was mir da 60 Flüge braucht, bis wir das mal
leiden. Verstehe ich auch nicht. Also das Komischste, was der Paul zu mir gesagt hat, ist, du siehst da vorne den Schornstein, auf dem fliegst du jetzt zu und dann machen wir eine scharfe Kurve und dann kommen wir Richtung Flugplatz zurück. Aber auch der Landeanflug, da hatte ich tatsächlich das Gefühl, wir sind zu hoch. Und dann hast du gesagt, nee, wir wollen ja bei der 10 aufsetzen. Und dann habe ich gesagt, das ist ja mittendrin. Also wir rollen übers Feld hinaus. Aber großartig, hat Spaß gemacht. Ich würde gerne nochmal fliegen. Ich würde auch gerne wir fliegen einfach mal in die Nordsee. Cuxhaven International, fliegen mal an. Ihr könnt dann Fischbrötchen essen, ich einen Schnitzel und dann fliegen wir wieder heim.
Was war denn die weiteste Entfernung, die du...
Und darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Auf die abgefahrenste Entfernung und Geschichte, die der Paul im Flugzeug erlebt hat. Okay. Deswegen möchte ich eigentlich, dass er hier sitzt.
Okay.
Und Michael, jetzt halt dich fest.
Ja, okay. Also nachdem ich ja tatsächlich... Ich meine,
du bist natürlich treibstofftechnisch begrenzt, aber ich denke mal, also jetzt mit Zwischentanken.
Ja, also das krasseste Erlebnis oder mit eines der Abenteuer, die du ja als Pilot gerne mal machen möchtest. Ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel Kletterer bist, willst du ja mal, wenn es geht, mal den Mount Everest erklären. Das ist ja das Goal schlechte, ne? So, was bei den Piloten gibt's ja das Ähnliche. Ich sag mal, da gibt's eigentlich zwei Sachen. Das eine ist der Atlantik überqueren und das andere mal die komplette Welt umrunden, ne? So, und ich hatte die Möglichkeit,
Ziele,
ja, ich hatte mal die Möglichkeit, tatsächlich den Atlantik zu überqueren. Mit einem Kumpel zusammen.
Aber jetzt nicht in einer Cessna, oder?
Doch, in einer Cessna.
Im Ernst jetzt?
Ja. Ja, abgefahrene Story. Du kannst ja mal erzählen, was es für ein Flugzeug war. Wir können also das ja mal einblenden. Also alle auf YouTube jetzt switchen, da gibt es die Bilder dazu.
Es ist eine Cessna 210, so ein übliches Flugzeug. Ich habe das mal Wikipedia, könnt ihr ja mal selbst gucken.
Also die ist auch nicht größer als die Piper, die wir da
genau, die kann sechs Leute mitnehmen. Das ist noch ein bisschen mal nach hinten raus verlängert.
So
aber
zwei Stiefmutter sitzen noch hinten dran wahrscheinlich. Ja.
Und ja, es gibt tatsächlich Gründe, warum man solche Flugzeuge über den Atlantik oder so fliegen könnte, ja, weil beispielsweise es ja ein Gebrauchtmarkt gibt bei Flugzeugen. Ja, kannst ja kaufen, neue Flugzeuge, kannst aber auch gebrauchte Flugzeuge kaufen. So, und wenn du jetzt jemanden hast, der ein Flugzeug jetzt in Amerika hat und willst es aber hier in Deutschland haben, kannst du zwei Sachen machen. Entweder du klappst es zusammen, tust es in Container, verschiffst es, klappst drüben wieder auf,
ja,
hast dir eine Menge Geld ausgegeben oder du gibst weniger Geld aus und fliegst es halt irgendwie rüber.
Ja, aber wie viele Kilometer sind denn das, wo du reine, ja, ich meine, wenn du schon sagst, du musst irgendwie nach Malle einmal zwischentanken,
ja,
dann kommst du doch nicht über den Atlantik oder
also
hast du hinten
musst,
die Reservekanister drin oder was?
Du musst natürlich dir eine Flugroute aussuchen, wo du kurz zwischenlanden kannst, damit du immer wieder mal ein bisschen nachtanken kannst, weil diese Flugzeuge wurden ja nicht dafür konzipiert, komplett über den Atlantik zu schaffen. Und die kürzeste und bequemste Route ist die sogenannte Blue Line. Das war früher auch die Route, die die Militärflugzeuge geflogen sind, wenn sie über den Atlantik mussten.
Blue Line.
Und die Blue Line sieht so aus.
Ach, über Grönland, oder?
Genau,
was?
Du fliegst, wenn du jetzt von Deutschland nach Amerika fliegst, fliegst du erstmal hoch nach Schottland, also ne,
ja,
England. Von da aus weiter nach Island. Von da aus dann quasi weiter nach Grönland, Richtung Nordpol da oben halt, aber nicht ganz. Und dann rüber nach Kanada und dann bist du ja letztendlich auf dem anderen Kontinent. Das ist eine Möglichkeit.
Okay.
Es gibt noch mehrere, aber das ist mit eins der meistgenutztesten Flugrouten. Und dann hast du eigentlich immer so die gleichen Abstände, so von 800 Meilen zwischendrin, die meisten Flugzeuge in
ja,
der Klasse gerade so schaffen. Aber trotzdem
1500 Kilometer sowas.
Genau, du hast
aber
halt
da
nicht
fliegst
mehr,
du da nicht auf dem letzten Droppen?
Ja, das ist dann so eine Sache. Du bist dann halt nicht mehr so, ach, ich mag doch wieder zurück, können wir wieder zurückfliegen. Dafür reicht dann nicht unbedingt wieder der Sprit.
Daniel, ich brauchte ein Filmgedächtnis. Was für ein Film war das, wo sie auch in einem Flieger waren, dann ging der Sprit aus und er hat seinen hochprozentigen in den Tank gekippt, in den Flügel oben rein?
Das war das A-Team.
Das war irgend so ein 80er Jahre Schinken.
Aber mal blöd gefragt, könntest du dir einen Benzinkanister hinten reinstellen und im Fliegen irgendwie nochmal schnell tanken? Also wenigstens, dass du über die Ziellinie kommst.
Was tatsächlich gemacht wird, es gibt Ferry-Tanks. Das sind Tanks, die werden extra, da wo die hinteren Rücksitze sind, wird ein Kanister hingestellt. Der wird mit dem Treibstoffsystem des Flugzeuges gekoppelt, sodass du die paar Kilometer, die das Flugzeug vielleicht nicht schafft, um eben diese Strecke über Wasser zu schaffen, dann noch ein bisschen Bonus hast.
Hattest du das dabei?
Das hatten wir bei dem nicht, weil die Cessna hatte eh schon Long-Range-Tanks drin gehabt. Aber es gibt also da durchaus Flugzeuge, die das regelmäßig ein- und ausbauen.
Aber auch bei den Fliegern ist der Tank in Flügeln.
Tendenziell ist oftmals der Tank in den Flügeln,
ja,
und nur selten dann noch im Rumpf hinten, Mitte oder
so. Ich denke mir immer, ich meine, das ist ja, wenn der mal halb leer ist, dann schwappt doch das auch oder wird es irgendwie,
ja,
ich meine,
merkst
du nicht,
du,
dass wenn du eine Kurve fliegst, aber schwappt das Benzin mal nach, dass du noch so irgendwie
die
so.
Die Tanks sind ja so an sich gebaut, dass das mit dem Schwappen gar nicht so das Problem ist. Aber
da habe ich noch nie dran gedacht.
Merken würdest, wenn du jetzt die ganze Zeit nur von einem anzapfst, dann wird der andere Flügel langsam ein bisschen schwerer. Dann bist du halt irgendwann irgendwie so die ganze Zeit.
Ich denke mal, da sind so Kammern drin, die das Schwappen noch.
Das heißt, du musst das noch selber mischen?
Irgendwas.
Meistens ist es eine Verbindung.
Ist gemischt, wie beim Mofa. Du musst dann hier
1
so,
zu 25.
So zwei Käppchen Öl reintun und so.
Ja, du musst eher dann bei dem Trip aufpassen, dass du noch deinen Sprit nicht einfriert. Da machst du noch ein Gemisch dazu,
ach,
dass die
Gott.
Temperatur
okay.
aushält, die
das
gefrierende.
Das AdBlue des Fliegers quasi.
Weil wenn das Zeug nicht mehr verbrennt,
ja,
dann kannst du noch so viel Sprit drin
scheiße,
haben.
Ja.
Musst du auch mit berücksichtigen.
Was macht man denn dann darin? So ein Frostschutzmittel oder was?
Ja, mixte halt.
So, was für ein Scheibenklar noch da ist, geht man mit rein.
Okay. Ja, dass einfach die atomare Struktur so verändert, dass es auch noch bei minus 50 Grad halt klappt.
Und fliegst du das dann in wie vielen Tagen oder Stunden oder hast du dann eine Zwischenübernachtung? Weil die Strecke ist jetzt ja schon relativ lang. Und ich sag mal, der größte Abstand, wenn ich jetzt mal so hingeguckt habe, ich weiß nicht, wie verzerrt die Karte ist, ist wahrscheinlich zwischen Island und Grönland.
Je nach Flugzeug, jetzt in meinem Fall sind wir das erste Stückchen von Aschaffenburg quasi nach Nordschottland, der letzte Zipfel, dauert ungefähr 4 Stunden. Dort machst du ein kleines Mittagspäuschen, nimmst die Rettungssachen mit, mal so ein kleines Bötchen für den Fall der Fälle. Ja, und halt noch so ein Ganzkörperkostüm.
Du hast dann ein Boot eingeladen, ein Schlauchboot? Also ja, wie das jetzt hier?
Verpackt. Ist so ein Köfferchen. Ist es ein Koffer?
Ja, okay. Aber ist schon für die Fliegerei konzipiert. Wir reden jetzt nicht hier von Intex-Schlauchbooten.
Kriegst du so eine Pumpe?
Nee, das ist wie bei Indiana Jones 2, als wir mit dem Flugzeug abstürzen und sich in einem Schlauchboot nach unten stürzen, aus dem abstürzenden Flugzeug.
Ja, so ungefähr.
Haben doch, glaube ich, die Mythbusters nachgestellt, hätte sogar funktioniert.
Ja, also es ist nicht ein Aldi-Sonderangebot, nee. Schlauchboot. Es ist schon eins, das auch mit Peilsender. Und dann kriegst du noch so ein Ganzkörperkondom, das dich, wenn du dann ins gefrierende Wasser dann reinfallen würdest.
Vorher vielleicht anziehen, ja.
Ja, vorher vielleicht anziehen. Du kannst es aber auch lassen, weil prinzipiell hast du mit diesem sich aufsaugenden und schwer werdenden Ganzkörperkondom, in Anführungszeichen, zweimal die Chance, dich ins Rettungsboot reinzustützen. Danach schaffst du es nicht mehr.
Okay.
Da ist es zu kalt, bist nicht mehr genug, hast nicht mehr genug Kraft.
Oh Gott.
Und da ich jetzt eh so ein Hempelchen bin, habe ich mir gleich überlegt, brauchst du nicht anziehen. Ja?
Okay.
Und dann, aber das ist jetzt der Worst Case. Nimmst diesen Kram auf und fliegst 4 Stunden nach Island. Also hast du 8 Stunden insgesamt gebraucht, mit einer Mittagspause zwischendrin ist dann der erste Tag rum. Und in Island,
wie das klingt, Mittagspause?
Nee, ihr wart zu zweit. Also
genau, ich habe noch ein.
Weil, also, ich meine, das Problem ist ja dann auch, dass du. Du kannst keine Toilettenpause machen halt. Ne?
Ja, 4 Stunden muss man schon halt ein bisschen aushalten.
Also, ne, also manchmal reißt mich ja auch mitten in so einer Podcast-Folge, wo ich dann in der Werbepause mal schnell,
halt
keine Minute halte ich länger. Habt ihr danach irgendwie die große Punika-Flasche unter dem Sitz oder
klar,
so für den Notfall? Ja.
Also, ne, geht okay. Nach hinten, ein bisschen ablassen und dann ist okay.
Okay.
Ja, ja.
Ja, gut, aber ich meine, beim Auto kannst du immer noch neben rausfahren, kannst du bestimmt irgendwo einen Busch pinkeln oder sowas, worst case, aber im Flieger kannst du nicht neben ranfahren.
Ja, und dann bist du halt in Island und dann kannst du da noch ein bisschen den Abend über ein bisschen Sightseeing machen.
Aber du musst halt überall einreisen oder bist du dann in so eine Art Terminal gefangen?
Du brauchst ein Visum, um das zu machen, da reicht auch kein Urlaubervisum. Wenn du Pilot bist, bist du Arbeitender in dem Fall, dann brauchst du B4 oder wie das heißt, B1, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Visum, das heißt, musst du halt vorher beantragen, gehst zum
Konsulat.
Genau, ja. Ne? Und dann geht es, ne? Reisepass.
Conny ist schon voll informiert,
Ja.
Du hast das alles, bis auf den Flugschein, hast du das alles schon durchgeplant.
Eigentlich schon.
Genau, und dann kommt halt der.
Eigentlich schon, ja.
Kommt halt der Teil, der halt ein bisschen spannender ist, weil der nächste Flugabschnitt sieht halt so aus. Unten blau und oben blau. Das heißt, das ist halt der, wo du halt 4 Stunden nach Grönland fliegst. Und je nach Wetter kann das mal spannender werden. Wir haben zum Glück sehr, sehr entspanntes Wetter, was ja auch eine wichtige Sache ist bei der Planung von so einem Flug. Mhm. Und ich habe es, wie gesagt, mit einem Kumpel gemacht, der da mega geübt drin ist. So ganz alleine würde ich mich das nicht trauen zu machen, weil das ist natürlich schon, brauchst viel Berechnung, ja, was machst du im Worst Case, wie ist das Wetter da oben, wie ist die Windrichtung, habe ich ein bisschen Rückenwind, der das Ganze unterstützt, oder habe ich zu viel Gegenwind, der es einfach nicht, dass ich es nicht schaffe. Ne?
Hast du konstant Kontakt irgendwie zu irgendeiner Bodenstation oder ist es nur so, lange du mal da in der Nähe von dem Flughafen bist?
Bis nach Island hast du tatsächlich Kontakt zu Bodenstationen über dem Atlantik, ist es so, dass du zu tief fliegst.
Das ist meine Frage, wie hoch fliegst du da?
Also je nach Flugzeugtyp kann es sein, dass du aufgrund des Wetters dieses Stück über das Wasser in 500 Meter über der Wasseroberfläche machst, weil alles oben
nicht
drüber
viel ist eigentlich.
Gar nichts. Ja. Also du fliegst der Wasseroberfläche entlang, weil es oben drüber alles vereist. Das nimmt ja deine Performance raus.
Holy shit, ja, okay.
Und dann fliegst du halt 4 Stunden lang der Wasseroberfläche entlang darüber. Das ist aber eher ein Extremfall. Wenn das Wetter natürlich passt, kannst du das so, sag ich mal, bis 10.000 Fuß machen.
Das
dann wird's mit dem Sauerstoff problematisch.
3.000 Meter.
wenn du ein Flugzeug hast, das, genau, 3300 Meter ungefähr, wenn du ein Flugzeug hast, das noch Druckkabine hat oder Sauerstoffanschluss, dann kannst du natürlich noch höher gehen. Ja, haben gut. aber die wenigsten, deshalb ist sein maximales meistens so 10.000,
ja, aber der fliegt ja dann, ja, ja.
13.000 Fuß sowas in dem Dreh.
Und du hast mir mal erzählt, dass du dann einen Airliner anfunken kannst, der dann was weitergeben kann, ne?
Ja, nachdem du niedriger fliegst, musst du deine Funksprüche nicht bis ans an den Kontinent Land
bist
kommt.
Ja, vielleicht auch erdkrümmungstechnisch einfach genau. nicht mehr im
Dann gibst du deine Position an einen Airliner, der ein bisschen weiter über dir gerade seinen keine okay. Ahnung, British Airways Flug von weiß was ich, Amerika nach.
Spiel der stille Post dann.
Die sind auf derselben Line ungefähr unterwegs,
okay.
in derselben Region. Dann sagst du, hier habt ihr gerade mal kurz Zeit, schreibt mal 4 Koordinaten auf, Uhrzeit und wir sind gerade da unterwegs für den Fall des Falles. Und die hören dann zu, sagen dir noch liebe Grüße, fliegt schön weiter da unten und die geben das weiter an die nächste Kontrollstation. Das machst du 2-3 Mal, also alle Stunde ungefähr, ja. damit du im Falle des Falles.
Hast du schon mal mit so einem Lufthansa-Piloten geschnackt?
Ja, das ist ja dann so.
Ey, was machst denn du da? Ey, Paul, bist du das? Das wäre doch der absolute Knaller, oder?
Die,
also so.
Die kennen das teilweise auch. Also die freuen sich auch immer, wenn
das da
irgendeiner
cool
kommt.
Mit, wenn dann,
ja.
das
ja
also das finde ich, das ist mir schon öfters aufgefallen, also ist ja schon ein paar Mal was so privat erzählt, dass es irgendwie innerhalb der Fliegerei so irgendwie eine Sprache gibt, ne? Also so eine, oder es, ihr fliegt alle auf eine Art unter den gleichen Konditionen, im Sinne von, du kannst dem Lufthansa, es ist Gusto, dass du einem Linienmaschine was sagst, ey, sag denen mal das und das, die könnten dir ja vielleicht auch mal irgendwas sagen, wenn die in Not sind oder so. Ja. Oder auch wenn du irgendwo landest, es gelten, du brauchst natürlich ein Visum, aber überall die gleichen Konditionen, die gleichen Bedingungen,
ja.
irgendwie
es ist
die
so
gleiche,
die
es wird eine Sprache gesprochen auf es eine Art.
Wie so eine eingeschworene geheime Bruderschaft.
Ja, also,
die so alle so eine Gang.
Der Stammtisch
also
der Helikopter.
Schon mal Gemeinschaft schon mal safe. Ne?
Ja.
Also,
ja, das ist auch mehr oder weniger eine Familie. Da gibt es auch nicht so viele. Ja? Wenn du in Deutschland.
Ein elitärer Kreis.
Um Gottes Willen nicht elitär. Also gibt es auch. Aber
ja.
es gibt auch die verrückten, einfach normalsterblichen, lustigen Menschen, die einfach nur Bock haben zu fliegen.
Mal Transatlantik mit einem motorigen Cessna.
Davon gibt es halt nicht so viele. Ja.
Paul Hansalo 147, Neine. Neine, sagt er. Er sagt ja zu 9, Neine, ne? Oder nee, nein.
Ja, du kannst Neine draußen.
Drei, irgendwie sowas. Da gibt's eine ganz
das
komische.
Holländische, was du
meinst. Nein, da gibt's eine ganz komische Sprache bei der
ja.
deutschen Flugsicherung.
Ja. Ja.
Das ist international, wird das Englisch dann anders aus.
Vielleicht
nein,
dass
also die 9 ist Neine. Mhm,
ja, du sagst
ich,
zum Beispiel nicht three, sondern sagst tri, weil
tri.
Es einfach klarer über diesen
okay.
Funk kommt.
Das ist wie Juli und Juli.
Geil.
Oder Juno.
Und dann?
Juno.
Das ist Sonnabend.
Sonnabend. Das ist aber österreichisch, oder?
Das weiß ich ja nicht. Paul, ich habe da nochmal eine Frage an dich. Und zwar würde mich mal interessieren, wie schnell bist du unterwegs? Wie viel km/h?
Kommt aufs Fliegerchen drauf an.
Aber
ja,
mit dem Fliegerchen,
wo
du doch gerade unterwegs warst.
Bist du da bei 200 km/h.
Aber das ist halt noch keine Schallgeschwindigkeit.
Ja, 220, 250.
Okay.
So in dem Dreh. Ja?
Und jetzt überlegen wir doch mal, wir sind jetzt auf dem Weg nach Grönland.
Ja.
Wir haben überall nur blau um uns rum, vielleicht hier und da mal ein Wal, der aus dem Wasser
ja.
springt, ja, und schön, vielleicht, du siehst ja auch wahrscheinlich Containerschiffchen mal hier und da.
Nee, Gletscher eben nicht.
Gar nicht. Okay, aber,
also dir muss bewusst sein, wenn du diese Route entlang fliegst, ist da nicht mehr so viel Schiffverkehr.
Nee?
Da
ich glaube, die Schiffe fahren eher direkt, oder? Weil die
ja.
müssen ja nicht.
Ja, aber es muss da auch mal irgendwas nach Grönland kommen und da kommt das alles mit dem Flieger.
Sehr, sehr
was ist denn in Grönland?
Nuuk International, da würde ich gerne mal landen mit Air Grönland. Meine
ja,
Frage
alles, was
ist,
die da brauchen, kannst du da mit einer Cessna hinfliegen.
Meine Frage ist, jetzt angenommen, du fliegst jetzt auf Grönland zu. Du bist jetzt, wie viele Stunden waren das? 4, hast du gesagt, ne?
Aus 4 und nach 3,5 Stunden kommt dann irgendwann mal Land in Sicht.
So, aber jetzt bist du 3,5 Stunden unterwegs und denkst, okay, fuck, worst case. Du kannst nicht mehr zurück. Was machst du dann?
Das beginnt
du,
eigentlich.
Hast du dann
ein
Whiteout?
Das
ein was?
Weiter, wenn alles nur noch weiß ist. Wenn oben und unten und links und rechts alles weiß ist. Du siehst keine Berge mehr, weil alles voller Schnee ist.
Ach so, okay, ja. ja.
Und es schneit dann noch.
Das beginnt in dem Moment, wo du Island verlässt und dann die ersten, nach 10 Minuten, du dann das Land hinter dir lässt und dann einfach nur noch auf dieses Blau zufliegst. Und dann einfach weißt, okay, du fliegst jetzt 3 Stunden lang einfach über dieses Wasser. Und wenn du jetzt nicht die Eier hast, dann dreh um oder du entspannst dich und fliegst es jetzt einfach.
Und dann bist du da in Grönland auf so einer Piste gelandet.
Ja, dann kommt Land in Sicht und dann nutzt du natürlich die Gelegenheit und guckst dir natürlich auch ein paar Eisberge und
oh,
dieses,
wow, okay.
dieses, sag
dürfen
ich
wir
mal,
das zeigen?
Faszinierende Gebiet an, das einfach nicht von Menschen besiedelt ist.
Aber was man da auch schön sieht für alle Technikfreunde, ist der Rolling Shutter-Effekt am Propeller.
Ja, genau.
Das ist auch da, dass das Bild teilweise abgetastet wird. Aber das nur nebenbei. Aber das ist ja wirklich Wahnsinn. Das
ist geil, ne?
Und da ist irgendwo ein Flughafen zwischendrin, oder was?
Und dann kommt irgendwann da zwischendrin ein Flughafen und also ich sag mal, das Beeindruckendste ist halt einfach, dass du diese menschenleere Gegend siehst. Das ist genau das Gegenteil, wenn du in Las Vegas bist, ja, was ja auch total spannend ist. Aber wenn du einen Kontinent besuchst, wo einfach nichts ist außer pure Natur, Schnee und Berge, dann war das noch beeindruckender als jede Großstadt, die ich bisher gesehen habe. Ja. Also das ist wirklich faszinierend und du weißt, du bist einer der wenigen, die sich jetzt gerade hier so ein bisschen selbst da so drauf aufhalten. Und du kannst halt auch mal im Vergleich zum Airline-Piloten mal entscheiden, komm, wir fliegen mal um den Berg zweimal drüber, vielleicht sehen wir ja einen Eisbär. Das ist halt wirklich, wirklich total faszinierend.
Was ist das für ein Flughafen denn auf Grönland?
Das ist nicht Nuuk, ne?
Ich stelle mir das immer vor, das wird so eine halbe Arktisstation irgendwie.
Genau, es ist eigentlich ein Flughafen mit 10 Häusern, eine Hauptstraße so? Und noch 5 riesen Silo-Fässer mit Sprit.
Treibstoff,
das ist zum Beispiel die Hauptstraße.
Ja, okay, krass.
Und da hängen halt ein paar Laternchen, da gibt es ein Hotel, da gibt es ein Restaurant und dann gibt es halt 10 Leute, die da leben. Ja, und die werden auch durchgewechselt teilweise. Der Typ, der da am Tower sitzt, der sitzt da halt einen Monat und einen Monat drauf fliegt der wieder zurück in seine Heimat und dann muss jemand anders ran, ne? Aber es gibt auch die Ureinwohner in Anführungszeichen.
Dieser Flugplatz ist quasi so ein reiner Transferflugplatz?
Ja,
ich meine, wenn sonst außen, ist ja noch eine Stadt irgendwie außenrum?
Das ist die Stadt, ne? Also das ist diese eine Hauptstraße.
Ja, okay.
Und hier ist die Landebahn.
Oder darfst du aber auch, wenn da die Bremse nicht zieht, dann bist du hinten schön im Wasser.
Ja, also das ist wirklich spannend und das ist, sage ich mal, ein bisschen Stützpunkt, ein bisschen Wetterstation, ein bisschen Überbrückung für, ja, halt, ne. So.
Also dieser Flughafen existiert hauptsächlich, dass man da zwischenlanden kann. Das war aus der Not dann dahin gebaut, weil man irgendwo mal zwischenstoppen muss.
Ja, genau.
Ist denn auf eurem Flug ein Worst-Case-Szenario eingetreten? Ich hoffe, nee, du besitzt ja noch hier, aber
ja, es war schon spannend, weil es war
brenzliche Situation.
Es ist eine 6-Zylinder-Maschine ja gewesen und als wir aus Island rausgestartet sind, ist tatsächlich ja, es war tatsächlich so, dass du eine Abgastemperaturanzeige hast von jedem einzelnen Zylinder, was du auch benutzt, um zu gucken, wie es dem Zylinder so geht. Und bei Zylinder 5 war einfach eine 0 auf einmal da. 20 Minuten nachdem wir aus Island raus sind. Ja, und ich so, ach du Scheiße. Ja.
Das wäre ja meine Hölle.
Ja,
schon
Handbuch,
wieder.
Mal gucken. Ja. Ja, und dann haben wir halt so, und mein Kumpel hat da mal so geguckt, Spritverbrauch, passt noch. Ja, mal so auf die Armatur gehalten, vibriert ein bisschen, aber er fühlt sich soweit noch gut an.
Also er hat die Hand auf die Armatur gelegt und hat gesagt, der Zylinder 5 läuft noch mit, da ist der Temperatursensor kaputt.
Und dann hat er gesagt,
so viel Windeln gibt's gar nicht, ich da bräuchte
Todesstern gestorben.
Ja, und dann war halt, das ist ein Anzeigefehler.
Ich wäre, glaube ich, in Grönland aus dem Flieger raus, gesagt, ich wohne jetzt hier, ich steige in kein Flieger mehr ein. Entweder ihr holt mich mit einem Schiff ab oder das war's.
Aber
ich bin jetzt Grönländer.
Gerade das irgendwie die Golden Tricks halt, ne? Ja. Also man hat ja vorhin schon von Sicht, wenn der Pilot aus dem Fenster guckt, um etwas zu sehen. Er muss es berühren, also warum denn nicht?
Deswegen
also
meine ich auch, du musst ja nicht nur fliegen können, du musst auch die Technik beherrschen oder kapieren, wie die Technik funktioniert. Wenn er jetzt sagt, okay, es sind jetzt, die Temperaturanzeige sagt zwar nada, aber alle anderen Indikatoren sagen mir, dass der Motor eigentlich astrein läuft, dann ist wohl die Temperaturanzeige kaputt und nicht der Zylinder beispielsweise.
Genau, du musst vor allem aber auch Ruhe bewahren. Das ist eigentlich die Kunst.
Ja.
Technische Sachen durchforsten, Handbuch lesen.
Conny, das ist der Grund, warum wir das niemals machen können. Weil wenn sowas
cool
eintritt,
bleiben.
Dann wirst du zu so einem nervösen Vulkan.
Ja, ich meine, wir machen
die Ruhe selbst.
Ja. Wenn du
die Ruhe selbst. Das ist nicht vorstellen.
Du musst einfach die Ruhe bewahren, analysieren. Und das kriegst du ja auch während deiner Ausbildung beigebracht. Ja. Und das können manche mehr, manche weniger gut. Mhm. Und und da spalten sich dann halt auch die, je nachdem der Outcome von diesem ganzen Vorhaben. Wenn es natürlich jetzt, wenn wir nicht sicher gewesen wären, wären wir umgedreht.
Aber Fakt ist, der Temperatursensor war kaputt und der Motor ist gelaufen. Oder war doch
der
Zylinder.
Motor ist gelaufen, wir sind nach Grönland geflogen, sind dort auch wieder gestartet und als wir dann wieder in wärmere Regionen nach Amerika reinkamen, zack, war die Anzeige wieder da.
Ah, kalte Lötstelle.
Ja, so ist es.
Ja, der Michael hätte wahrscheinlich während des Flugs seinen Lötkolben beim Brennpeter ausgepackt.
Was willst du machen?
Ah, ja.
Ja, also es war ja tatsächlich abgefahren. So. Und okay. Die 4 Stunden nach Grönland, Mittagspause gemacht, aufgetankt und dann wieder 4 Stunden nach Goose Bay. Das erste Stück ist Kanada. Genau. Dort machst du die offizielle Einreise.
Grönland Einreise, kein Problem, bisher ist, gehört ja zu Dänemark. Ist ja EU, ne?
Genau, stimmt. Ist ja Europa. Und dann Einreise, gut, da kommt dann einer halt, wie man sich das in Amerika vorstellt, mit seinem, will mal gucken, ob da Sprengstoff an Bord ist, läuft da einmal außen rum, muss man einen Fingerabdruck
machen. Hat er auch ein Hündchen dabei?
Und nee, aber der hat halt, das, was du am Gate machst, das gibt's quasi auch für solche Sachen dann mehr so im Private. Ist dann halt nur ein Terminal, da ist dann auch ein Schaffner und der macht dich halt kurz durch, Reisepass, okay, weiter geht's.
Ein Hausmeister, der alles macht.
Genau, ja, der Mann mit dem dicken Schlüssel.
Bevor du gleich mit dem Lappeter weiterbust, da kommt gerade ein Cessna rein, die musst du mal abfertigen.
Ja, klar, mach ich.
Ja, das musst du dann allerdings halt schon auch alles anmelden und das ist tatsächlich relativ viel Papierkrieg. Wenn du viel ins Ausland und vor allem auf einen anderen Kontinent gehst, dann musst du Flugpläne und viel Wetter und viel Custom und Pipapo musst du dann halt schon alles privat auch machen, ist nicht unmöglich, aber ist halt viel mehr Arbeit, als wenn du jetzt einen KW-Flug in Deutschland quasi machst. Aber es geht.
Und ihr habt den Flieger überstellt oder war das?
Genau, wir sind dann weiter nach New York. Da hat man uns natürlich und dann auch nicht entgehen lassen.
Das ist natürlich das Ding, wo ich Tränen in die Augen kriege.
Einen kleinen Sightseeing-Flug.
Okay, du darfst mit einem Flieger so nah
am World Trade Center vorbeifliegen und an der Statue. Ja, das darfst du.
Okay, das ist ja Wahnsinn.
Da habe ich Tränen in die Augen bekommen. Okay,
das ist halt schon gesehen, geil.
Weil das ist ja mein Lieblingsstück.
Also ich meine, das ist alles geil, aber das ist speziell. Ich hätte gedacht, die lassen da keinen Privatflieger mehr irgendwie in die Nähe.
Doch, gesehen habe ich das schon mal, dass man da rüberfliegen. Da fliegen ja Helikopter rum und so.
Ja, aber vielleicht
die New York im Luftraum, hätte ich die meiste Angst vor diesen ganzen Helikopter-Rundflügen.
Viele,
die
ja.
Da ist ja der halbe Himmel jeden Tag nur voll. Entweder hast du einen Newscopter, Polizeikopter, meistens beides zusammen. Dann hast du diese ganzen Rundflügler, die unten an der Brooklyn Bridge hochgehen. Da geht ja ein Hubschrauber nach dem anderen hoch. Und dann hast du ständig diese ganzen Fly New York Dinge, die abgefahrene, wo du Fototrips machen kannst und die fliegen 24/7. Das ist unfassbar, was du da an Helikoptern über dem Hudson in der Luft hast. Das ist Wahnsinn. Da hätte ich die meiste Angst vor.
Die sogenannte Hudson Transition. So nennt sich das. Und da ist ganz klar vorgeschrieben, wie du diesen Hudson entlang fliegst, in welcher Höhe, kein Schmal. Und es geht auch im Funk rasend schnell. Und wenn du das nicht vorbereitet bist, und mein Kumpel war da wirklich mega gut drauf bereitet, also ich hätte mich das nicht getraut, alleine. Und der hat halt schon gewusst, wie das geht. Das kannst du da alles nachlesen, schon mal im Vorhinein, in so einem, also in, sag ich mal, einem Handbuch, so von der deutschen Flugsicherung. Wir sind da in dem Fall jetzt natürlich die New Yorker. Ja. Damit du schon alles mental weißt, wie das da abgeht, welche Frequenz musst du reindrehen, wie fliegst du dann da wieder raus, ohne einen Airliner und einen Helikopter zu erwischen. Das ist schon alles geregelt. Ne? Also, da gibt's ganz klare Routen. Das ist halt wie, wenn du über das Frankfurter Kreuz mit dem Auto fährst. Ja? Das erste Mal ist das schon brutal. Mhm. Wenn du irgendwann mal den Dreh raus hast, welche Abfahrt wie, in welche Richtung geht, dann kommst du damit irgendwann mal auch.
Fahr erst mal in Kassel den Kreisel, dann weißt du was.
Ja, und die Geschichte ist dann halt so geendet, dass wir dann den Flieger noch bis nach Atlanta gebracht haben und dort war dann der Typ,
also
der
Ostküste, den, ziemlich in der Mitte von der Ostküste.
Es war dann noch mal ein Stück, sind wir noch Nachtswänge entlang geflogen, war auch wunderschön und dann hat der sich natürlich über sein neues Flugzeug gefreut, das er dann halt quasi bekommen hat. Und wir sind dann mit dem Airliner wieder zurückgeflogen nach Deutschland.
Krass, und das war alles insgesamt günstiger, als wenn du den einfach in den Container und rüber schiffst?
Ja. Krass. Wenn man Flieger auseinanderbauen.
Weil du schrubbst ja schon noch ein paar Flugstunden da drauf. Dann wird wahrscheinlich nicht nach Kilometern, sondern nach Stunden.
Ja, du musst den Sprit bezahlen, du musst vielleicht auch diejenigen ein bisschen bezahlen, die das darüber gebracht haben.
Das heißt, du hast noch Kohle dafür gekriegt.
Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber das kommt halt drauf
aber
an.
Aber das hat so ein bisschen deine
Quatsch,
hat so ein bisschen deine Unkosten. Naja, ey, allein für den Trip, das Abenteuer. Wäre mir schon wert, dass...
Ja, mir auch. Ich glaube, ich hätte da Angst. Also ich hätte nicht Angst. Ich hätte tatsächlich...
Respekt.
Ich hatte auch nicht eine Sekunde Angst, hier über Aschaffenburg zu kreisen. Hatte ich wirklich nicht, weil ich dem Paul da wirklich sehr, sehr vertraue. Und ich glaube, er weiß, was er da tut. Er hat ja auch mir das Steuer übergeben, also wusste er, was er tut. Nee, aber das... Ich finde das
für Paul spricht, ich weiß nicht.
Gut, dass bei uns zwei Scheiben hier zwischen sind, sonst würde ich dir jetzt das Orangengetränk.
Nein, Conny,
Getränk.
Ich habe mich zu jeder Zeit gefühlt wie in Mamas Schoß.
Ja, ja, habe ich gemerkt. Mit Gefühl, Conny, mit Gefühl! Ja, ja.
Also,
ja,
ich hatte eigentlich mehr Probleme mit dem Krach in dem Flugzeug, weil
hinten
das
war
sau
laut.
Hinten und vorne, das macht, glaube ich, von der Lautstärke keinen Unterschied mehr in dem
kleinen
Flugzeug.
Die hatten vorne Kopfhörer irgendwie nicht.
Ja, also es war, also die Lautstärke, das ist, was mich am meisten gestresst hat. Das Fliegen selbst, das ging nach 10 Minuten, hat man sich so ein bisschen akklimatisiert. Und ich glaube, wenn du so eine, ich sag's mal, so eine lange Tour machst, dann bist du vielleicht auch die erste Stunde aufgeregt und dann bist du einfach nur noch geflasht oder dann bist du halt in diesem Tunnel drin und fliegst halt. Genau. Und dann ist es einfach so.
Ich glaube, wenn du da so ein paar gescheite Noise-Canceling-Kopfhörer hast oder so.
Wir sind ja völlig, also der Paul ist ja schon 100.000 Mal geflogen und für uns ist es ja wirklich was mega Besonderes. Ich meine, wir fliegen, also weißt du.
Ich war so aufgeregt, das kann man ja ruhig auch mal erzählen, ich war so aufgeregt wie ein kleines Kind am Weihnachten. Ich hatte richtig aufgeregt, positiv aufgeregt und ängstlich aufgeregt und alleine schon dieser Funkverkehr, ich meine, Aschaffenburg International, der Flughafen, ist jetzt nicht so, dass da ständig 747er und 380er runterkommen, sondern da ist schon regelrecht großer Flugverkehr mit den ganzen Cessnas und da kommt da auch mal ein Learjet runter oder also das ist ja schon Wahnsinn.
Ich muss sagen, ein bisschen aufgeregt, war ist echt untertrieben. Ich weiß noch, als wir da hingefallen sind, ihr habt uns
Schnauze,
abgeholt. Ihr habt uns abgeholt
ist
im Flashbacks-Mobil. Und dann hast du quasi über Google Maps navigiert und hattest irgendwie die Fußgänger- oder Radfahrernavigation an. Da sind wir in den Waldweg gefahren, der irgendwann aufgehört ist. Und dann sind wir durch diese Waldschneise gefahren. Da konnte ich, komm mir nie mehr hin, wir sind falsch und wir fahren da jetzt durchs Egal und wir haben so viel Uhr gesagt und dann haben wir wirklich diese paar Kilometer durch diesen Wald gefahren, wo irgendwann
über Stock und Stein.
Erst hört der geteerte Weg auf, dann hört der geschotterte Weg auf und irgendwann waren es nur noch Wurzeln und wir fahren dann mit dem Becksmobil drüber und ich habe gedacht, wo zur Hölle sind wir hier? Und Conny alles mit Google Maps, nein, geradeaus, da vorne hört der Wald auf. Wir fahren jetzt da durch. Ja,
das
wir
war können aber Stenger wieder, sein Google Maps,
wir
nicht
können
meins.
Wieder zurückfahren und fahren außenrum. Nein, wir sind durch den Wald gefahren, kamen auf der Rückseite von dem Flugplatz raus und sind dann nochmal mit dem kompletten Flugplatz gefahren da vorne. Ich weiß nicht, ob du den Weg kennst, wahrscheinlich nicht, weil den kennst du nur als Förster, wenn du so eine baumrote Maschine fährst.
Also die
so
Anfahrt irgendwas. War gefährlicher als das Fliegen.
Das ist übrigens
und bis wir da waren, war der Conny ein Wrack.
Ey, das ist übrigens statistisch nachgewiesen, dass der Weg zum Flugplatz oder Flughafen gefährlicher ist als das Fliegen.
Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Aber
Micha, stopp. Das war deine sein Google Maps,
war
nicht meins.
Es war ein Navigationsfehler. Ich habe mir gedacht, Gott, wenn das jetzt, wenn damit der Tag anfängt, kann ich wohl aber nichts sagen. Aber der Conny war auf jeden Fall schon da.
Aber ich gebe euch recht. Es ist natürlich, du gibst viel an den Piloten ab, viel Vertrauen. Ne?
Ja, habe ich auch. Habe auch viel an den Piloten abgegeben, der das Auto gefahren hat.
Es war ja alles cool, aber ich weiß, dass du äußerst angespannt warst auf dem Beifahrersitz. Ich habe hinten drin gestanden, habe mir gedacht, ich mische mich jetzt einfach nicht ein. Ich gieße jetzt kein Öl ins Feuer.
Ja. Also für die Hörer da draußen, es ist nachvollziehbar, dass du viel Vertrauen natürlich an diesen einen Mann da vorne einfach abgibst. Der, sowohl im Airliner als auch jetzt beim Rundflug in der kleinen Maschine und so weiter und so fort. Aber auch das noch ganz kurz zum Abschluss. Diese Flugzeuge werden viel öfters gewartet als ein Auto, das alle 2 Jahre zum TÜV muss. Ja. Der Motor hat einen extra TÜV-Schein nach so und so vielen Stunden. Also die Zelle des Flugzeuges hat einen extra TÜV-Schein, ja, und auch alle Instrumente und ich sag mal auch der Pilot, ja, Autoführerschein einmal durch, wenn du keinen Scheiße baust, kommst du damit bis zu deinem Lebensende durch. Die Piloten, sowohl die in den Airlinern als auch wir Privatpiloten, wir werden regelmäßig gecheckt,
musst
immer wieder.
Musst
Nachprüfungen machen.
Ich finde, das soll's fürs Auto auch.
Muss man da immer zum Doktor?
Und du musst zum Doktor.
Auch, was macht denn der Doktor?
Naja gut, die Sachen, die du halt auch zum Einstieg brauchst in die Fliegerei, da geht's halt vor allem um Wahrnehmung. Ja, dann
Hörtest,
Sehtest, wobei das auch einigermaßen mit Hilfe dann halt auch irgendwie geht.
Mit Brille und Hörgerät?
Zum Beispiel, ja, Hörgerät jetzt nicht, aber ja, also es sind schon ein paar Sachen, die du auch vor allem dann im Alter noch regelmäßiger nachweisen musst. Also ich muss jetzt nur alle 5 Jahre zum Doc, wenn du 60 bist, musst du irgendwie alle Jahr oder alle 2 Jahre, später musst du dann alle halbe Jahr.
Aber was
Jahr
macht der mit dir? Also
immer wieder
nimmt
gucken,
dir
ob du noch
ab und so?
Nee, es geht vor allem um Wahrnehmung.
Okay.
Ja, dass du noch irgendwie checkst und dann, dass du
halt. Das heißt, wenn ich jetzt morgen sage, Paul, ich will einen Flugschein machen.
Du kannst zum Beispiel nicht mit Asthma oder sowas, ne, wo du halt einfach mal so tot umfallen kannst, in Anführungszeichen, von hier auf jetzt unvorgewarnt, kriegst keinen Flugschein.
Was?
Ja, kannst du nicht machen. Es gibt schon ein paar Kriterien. Ja gut, jetzt tut mir auch für die leid, aber alles, was unvorhergesehen ist oder alles.
Ja, mein Auto darf ich damit fahren oder was? Mit 100, ja, mit 240 gut. In die Leitplanke ist kein Problem.
Ja, da kannst du halt höchstens einen Reisebus mitnehmen. Mit einem Hobbyflugzeug kannst du halt eine 747 mitnehmen, wenn du scheiße baust.
Oder krass, in, weiß ich nicht, einen Kindergarten oder sowas. Das ja. Wäre natürlich uncool. Nee, ich glaube, es geht schon einfach darum, dass wenn du wenn du irgendwas hast, wo du schlagartig die Kontrolle
genau.
über dich selbst oder den Flieger verlierst.
Dann hast du halt leider keinen.
Ja, aber du hast ein Asthmaspray dabei.
Ja, also Asthma war jetzt wahrscheinlich schon ein Beispiel, aber wenn du zum Beispiel Epileptiker bist, kann ich mir schon vorstellen.
Genau, Epilepsie, dass du das, ne? Dann, das ist so ein Punkt. Ja, also wie gesagt, aber das wollte ich schon nochmal mitgeben. Also die Leute, die da durch die Gegend fliegen, das ist schon sehr durchgecheckt eigentlich alles.
Krass, ja, ich habe da auch nie, ich habe auch keine Zweifel am, also das da, ich habe immer das Vertrauen in die, ich glaube, es gibt nichts Überwachteres ja. als die Fliegerei.
Also ich habe normalerweise allein schon Vertrauen in die Technik, aber als ich damals in diese Piper eingestiegen bin und das, also es war nicht mehr das neueste Modell.
Dinosaurier-Technik.
Ne? Was war denn das, Baujahr 86 oder irgendwie sowas?
Ich glaube, wir haben die 11.000. Landung mit dem Ding gemacht, 11.300. Landung, da warst du
das spricht für das Flugzeug.
Ja, also.
Es hat wirklich original da drin genauso gerochen wie im R4 von meiner Oma. Das ist wirklich. Das ist.
Du kannst auch was Modernes fliegen, aber ich sag da zum Beispiel auch mal, die altbewährte Waschmaschine lief früher 20 Jahre und heute läuft dann ja. nur noch eine ein Jahr. Ich
ja, das ist so eine alte
Pipe,
das ist wie so eine gute Miele-Waschmaschine.
Genau.
Ich hab, also ich möchte gerne nochmal, du hast mir ja auch gesagt, wir fliegen nochmal und ich wünsche mir nichts mehr als zu fliegen und wenn du Flugstunden brauchst und dir ist langweilig, dann
also es war auf jeden Fall, es war echt toll, wir hatten auch Bombenwetter, ja, wir hatten eine super Aussicht.
Ich habe ja Fotos, die blende keine, ich mal, ich blende einfach die Fotos
genau,
immer zwischendurch.
Ich habe dir ja meine auch geschickt, ja. glaube ich. Ne? Wir hatten keine größeren Turbulenzen, insofern nee. War das ja alles perfekt, wenn das jetzt natürlich irgendwie eine super ätzende Erfahrung gewesen wäre, weil Wetter scheiße, Wind, alles hat gerüttelt, irgendwie da fallen die Zylinder nach und nach aus.
Oh Gott.
so trudelnd irgendwie
auf den
Landeplatz zurückgefallen, dann wäre das wahrscheinlich uncooler gewesen. Aber
das wäre tatsächlich, glaube ich, meine Hölle. Ich habe auch immer so ein bisschen Schiss. Also eine Frage habe ich jetzt nochmal. Also mein größtes Worst-Case-Szenario, was ich mir vorstellen kann im Airliner, wenn ich in die Staaten fliege, ist, wir fliegen über dem Atlantik, der hat ja 4 Triebwerke, ne, im besten Falle. Und wenn eins ausfällt, ist nicht schlimm.
Nein,
wenn zwei ausfallen, ist schon schlimm.
Die meisten Transatlantikflüge finden momentan in der 777 statt. Die hat auch nur 2 Triebwerke.
Das ist ganz schlimm, ja.
Und wenn eins ausfällt, ist überhaupt kein Problem. Also es ist wirklich.
Und da kann der auch den Sprit von dem anderen Flügel in das
genau.
andere. Okay.
Das hat man schon mitgedacht. Und es gab auch schon Flüge bei der 747, die ging nach China. Da ist dann nach der Hälfte das eine Triebwerk ausgefallen. Da hatten sie halt nur noch 3. Ja. Unterm Strich haben sie Sprit gespart gehabt, sogar bei dem Flug. Kein Witz.
Und wie ist das, wenn man so dieses Engineer-Fire-Ding angeht und das die Turbine brennt? Da habe ich ja auch eine große Panik vor. Mein Gedankengang ist, ich bin gerade beim Chicken or Beef, ne, Auswahl, hab das Aluschälchen abgemacht, guck aus dem Fenster und denke, das ist aber schön, oh, das ist gar keine Sonne, das ist Feuer. Ja, da bleibt dir ja das Chicken or Beef im Halse stecken vor Angst und dann drücken die auf diesen Feuerlöschknopf. Was passiert da genau?
Ja,
und wie ausgeht so ein Triebwerk?
Erstmal Sprit cutten, dass nichts nachkommt. Ja, Feuer braucht ja Wärme, braucht
Sauerstoff
und braucht Brennmaterial.
Gut, bei 13 Kilometern Höhe
so,
ist das mit dem Sauerstoff
ist es da
hier
oben
schnell.
Schon immer. Sauerstoff ist ja schon weg. Wenn du das Brennmaterial wegmachst, gehen die meistens schon von selbst aus, das Feuer. Hast du es schon erledigt? Und dann hast du dann noch ein bisschen nachwaschen.
Aber die haben so eine Löschfunktion, ne?
Genau, ja. Aber
so wahrscheinlich so ein Pulver.
Ich sag mal, bei all den spektakulären Flugunfällen, die so passiert sind und die natürlich eher drin stehen, als wenn eine Oma mal wieder gegen eine Leitplanke gefahren ist, muss man mal ganz klar auch so sagen, ist es wirklich mit das sicherste Verkehrsmittel und es ist auch eigentlich meistens, wenn heutzutage was schief läuft, der Mensch.
Wir sollten weniger Mayday-Alarm im Cockpit gucken.
Mayday-Alarm?
Ja, läuft auf National Geographic. So, in diesem Sinne, Paul, vielen Dank für diese Mega-Story. Ich fand das einfach mal faszinierend und es gab ja auch schon Hörer, die sich das gewünscht haben, dass wir mal über sowas sprechen. Schön, dass du da warst. Ich meine, du warst ja sowieso gerade hier wegen der anderen Sendung.
Immer wieder gerne.
Wir beamen dich jetzt zurück aufs Mutterschiff.
Alles klar.
In diesem Sinne, wir sind raus. Bis dann.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.